Wir wollen jetzt sprechen über den dritten Spieltag in der Bundesliga der Frauen und das tun wir mit Philipp Eitzinger von Ballverliebt EU und mit Helene Altgert, freie Sportjournalistin. Wir reden über den Spieltag jetzt gleich hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich. Hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden, ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr den Rasenfunk gefunden habt. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, hier meine Runde zu begrüßen, mit der ich über den dritten Spieltag sprechen möchte. Zum einen Philipp Eitzinger, ganz langsam. Philipp, schön, dass du da bist. Du bist gemutet.
Hallo Max, grüß dich.
Sehr gut. Das lasse ich drin. Das schneide ich jetzt diesmal nicht. Das war irgendwie ein netter Effekt. Ja, schön, dass du da bist. Und dann ist auch Helene Altgeld da. Hallo Helene, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich.
Helene, nicht mehr von 90min.de, denn da hat sich was verändert. Und weil es, glaube ich, viele der Hörerinnen und Hörer auch betrifft, mindestens indirekt, dachte ich, wir erklären das vielleicht auch kurz. Warum schreibst du nicht mehr für 90min.de?
Ja, also es ist so, dass die Frauenfußballabteilung von 90min vorerst aufgelöst wurde. Also nicht nur ich, sondern auch Carmen, Adriana und Florian, die ihr aus dem Rasenfunk vielleicht auch schon kennt, sind jetzt nicht mehr dabei. Das hat vor allem, wie so oft, mit Sparzwängen zu tun, damit das ja auch die Frauenfußballabteilung nicht ganz so viele Klicks eingebracht hat wie eben der Männerfußball. Und ja, weil jetzt eingespart werden musste, sind wir dem Ganzen dann leider zum Opfer gefallen. Finde ich sehr schade. Andererseits, ja, muss man, glaube ich, auch nochmal betonen, dass es wirklich nicht gewöhnlich war, wie sehr Frauenfußball über die letzten Jahre da auch gefördert wurde bei 90min, einer Website, die im Männerfußballbereich ja schon durchaus auch auf diese Klicks ausgelegt ist und deutlich mehr, als wir es im Frauenfußball gemacht hatten. Und wir hatten da eigentlich als freie MitarbeiterInnen immer alle Möglichkeiten, auch mal Themen zu behandeln, die sonst vielleicht ein bisschen zu kürzer kommen, auch mal einen langen Artikel zu schreiben über strukturelle Probleme im Frauenfußball. Und das haben wir wirklich auch versucht zu machen, auch wenn man auch da in den letzten Monaten schon so ein bisschen gemerkt hatte, dass es schwierig ist und dass man auch so ein bisschen versuchen sollte, eben diese Klicks zu holen. Aber ja, ich glaube, es war echt ein Ort, den wir da geschaffen haben, wo es auch Raum gab für viele Diskussionen, die stattgefunden haben. Und wir waren ja wirklich ein richtiges Team und das hat man eigentlich bei wenigen Medien, das mehrere Leute gibt, die über Frauenfußball berichten. Von daher ist es wirklich sehr schade. Es war jetzt die Rede davon, dass vielleicht die Untersparte quasi wieder reaktiviert werden kann, wenn es mit den Sparzwängen dann nicht mehr so schlimm aussieht. Aber um ehrlich zu sein, hält sich da mein Optimismus in Grenzen. Aber wir werden sehen. Genau, vielleicht ist noch nicht ganz das Ende. Aber wenn nicht, dann wäre es, glaube ich, auf jeden Fall nicht in der gleichen Form, dass das wiederkommen würde, diese Berichterstattung.
Also ich denke, ich spreche da für alle Hörerinnen und Hörer, wenn ich sage, das ist einfach nur schade und natürlich ärgert es einen auch, weil eben mal wieder am Fußball der Frauen gespart wird, auch wenn der Einschub, den du gemacht hast, natürlich sehr richtig ist, dass halt 90min da auch als Redaktion in Vorleistung gegangen ist, aber es ja offenbar nicht durchziehen konnte, sage ich jetzt mal an dieser Stelle so. Aber es ist halt interessant, also zum einen, weil ihr ja alle tolle JournalistInnen seid. Ich meine, ihr alle seid hier im Rasenfunk und ich bin immer total froh, wenn jeder von euch hier Teil des Ganzen ist. Und zum anderen, weil es ja kontraintuitiv ist. Also ja, im Rasenfunk zum Beispiel ist es auch so, dass die Frauensendungen einen Bruchteil der Männersendungen an Reichweite haben, aber man sieht eine Entwicklung. Also wo steigern sich noch Downloads, das ist eigentlich fast exklusiv in diesem Feed hier, im Bundesliga der Frauen-Feed. Und wir haben ja auch vor allem auch das Privileg, dass die Downloadzahl für uns nicht entscheidend ist, sondern es ist nur entscheidend, wie viele Menschen unterstützen uns da draußen. Und da gibt es eben auch welche, die uns nur deshalb unterstützen. Allein daher lohnt sich das für uns schon mal anders. Und gleichzeitig haben wir eben diese Rekorde in dieser Saison. Man kann es ja schon fast gar nicht mehr hören. ZuschauerInnen-Rekorde und so weiter und so fort. Und das Gefühl ist, alles wird größer, alles wird besser, alles wird vielleicht irgendwann mal gut. Und da haut dann so eine Meldung schon ganz schön rein. Also ich muss sagen, mich hat es also nicht komplett unvorbereitet getroffen. Denn wer in der Branche so ein bisschen drin ist, der bekommt ja mit, wie alle so ticken. Und ihr 90min.de ist auch nicht das einzige Medium, was da gespart hat. Nur halt das Online-Medium, in dem viele von uns sich bewegt haben. Ich kenne noch andere, auch Printmedien zum Beispiel, die eigentlich ihre Berichterstattung zu den Frauen nur noch von der Agentur machen, gar nicht mehr mit eigenen ReporterInnen. Also das ist schade, dass es diese Entwicklung gibt. Und Philipp, das ist ja auch was, was wir auch schon öfter erlebt haben. Also du bist ja schon wirklich sehr, sehr lange mit dabei und es ist jetzt total peinlich, aber jetzt ist mir gerade der Name entfallen des Frauenfußballportals, von dem Markus hieß er, der dann zu UEFA gewechselt ist. Kannst du dich noch erinnern, wen ich gerade meine? Der ganz lange die einzige
Markus Quelle. Juchem.
Ja, natürlich. Ah, danke. Entschuldigung. Gott,
mein wie das Portal hieß, weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Ja, das stimmt. Da war was. Ja, kann ich mich auch noch erinnern. Ich bilde mir ein, dass ich Markus 2013 in Schweden hier und da mal über den Weg gelaufen bin. Ja, es ist, ich glaube aber, dass es fast eher ein Medienthema ist als ein Frauenfußballthema. Weil Medien auch ganz unabhängig davon, also einfach immer mehr zum Teil einfach auch ins Schwimmen kommen und Abonnentenzahlen gehen runter, Leserzahlen gehen runter. Das betrifft jetzt nicht nur die kleinen und die regionalen Medien, sondern das betrifft ja dann auch die ganz großen. Ne? Also ich meine, wer in der Branche ein bisschen sich umhört, der hat ja auch mitbekommen, was jetzt die letzten Monate beim Kicker so los war. Ne?
Ja.
Mit Chefredakteurswechsel und was da nicht alles in Überlegung ist. Drum, es ist halt dann am Ende so, dass der Frauenfußball so einfach das leichte Opfer ist in einer Medienproblematik. Und weniger einfach, also, und das sind eben die Entwicklungen sind halt ein bisschen gegenlaufend. Und ja.
Ja, das ist, genau, ja. Und das ist aber auch einer der Gründe, warum ich das gerne hier thematisieren wollte, weil ich eben das Gefühl habe, gerade weil es so vermeintlich einfach noch ist, am Fußball der Frauen zu sparen, so wie man ja an anderen Sportarten auch spart, ich will nicht sagen, dass es jetzt nur diesen Bereich betrifft, aber über den sprechen wir eben gerade, desto mehr muss man das vielleicht auch thematisieren, damit das eben den Menschen nicht durchrutscht, dass das passiert ist. Ich meine, wir alle holen uns, man besucht ja keine Webseiten mehr, sondern man bekommt es in den sozialen Medien mit und dann fällt dir gar nicht erst auf, dass du schon eine ganze Weile von Redaktion XY gar keinen Artikel mehr gesehen hast. Deswegen ist das so ein unbekanntes Verschwinden und das wollte ich eben verhindern, dass es vielleicht auch nicht so leicht wird, in Zukunft daran zu sparen. Helene, du wolltest auch noch was sagen, Entschuldigung.
Ja, ich wollte nur eigentlich voll zustimmen, dass man das Gefühl hat, es ist gegen den Trend. Also ich hatte ja kurz vor der EM 2022 bei 90min angefangen und ich weiß noch, die Klickzahlen am Anfang, selbst wenn man das daran misst, also eigentlich war es ein Erfolg, kann man sagen. Also am Anfang muss man natürlich auch noch darum kämpfen, jetzt überhaupt wahrgenommen zu werden. Aber gerade wenn es jetzt um Artikel ging, wo auch Nationalspielerinnen und so das Thema waren, da waren das wirklich Klickzahlen, wo man sich überhaupt nicht verstecken muss. Und ja, von daher kommt es einem natürlich nicht so logisch vor. Aber ja, ich weiß, dass der Schritt da auch niemandem leicht gefallen ist. Und da steckt eben auch so ein globales Medienunternehmen hinter. Also es gibt ja 90min in verschiedenen Ländern und so. Und das kommt dann eben teilweise auch von ganz oben und zeigt auch, dass es eben ja nicht mal nur in Deutschland das Problem ist, sondern ja, auf der ganzen Welt, egal in welchem Bereich, ist es, glaube ich, aktuell sehr schwierig, mit Journalismus Geld zu verdienen. Und es ist einfach bitter, dass dann oft gerade an diesen längeren Formaten gespart wird.
Ja, und es ist dann halt auch das Thema, dass dann die Medien sich auf das konzentrieren, was halt wirklich dann Reichweite bringt. Das ist halt dann der Männerfußball. Und wenn man einfach auch ein bisschen herumschaut, wenn Deutschland nicht gerade Europameister wird, findet ja Basketball medial auch nicht statt. Oder was mit der DEL ist, die, weiß ich nicht, wann das letzte Mal irgendwie in einem einigermaßen frei zu empfangenden Medium im Fernsehen zu sehen war. Und das betrifft auch nicht nur Deutschland, sondern das betrifft alle. Das ist einfach dieses, ja, am Ende erdrückt halt der Männerfußball alles, weil das ist, was irgendwie alle irgendwie interessiert. Und naja, natürlich wird hier die Berichterstattung dann auch in den Medienhäusern in den verschiedenen dann halt nicht zurückgefahren.
Genau, also ich meine, es ist natürlich ein letztlich kapitalistischer Verdrängungswettbewerb, weil es um Geldinteressen geht. Und was, und alles, was man dann auch sagen kann, auch was quasi zum Beispiel andere Sportarten betrifft, die ja vielleicht auch unter Präsenz des Fußballs der Frauen leiden können oder auch leiden, das muss man ja so sagen. Wir reden ja hier jetzt auch über Fußball und nicht über eine andere Sportart. Das ist natürlich richtig. Ich glaube aber, ein Punkt, für den sollte man schon sensibel sein, nämlich es muss nicht immer darum gehen, eine Millionenreichweite herauszuarbeiten, und man muss vielleicht auch nicht immer Geschäftsmodelle anstreben, die nur über eine Millionenreichweite funktionieren, sondern es würde ja reichen, in Anführungszeichen, seine Community zu finden. Und das ist ja letztlich das, was du ja auch schon seit ganz vielen Jahren machst, Philipp, mit eurem Blog und mit den vielen, vielen Beiträgen, die du schon gemacht hast, mit Liebhaberprojekten. Du hast hier noch erzählt von Interviews, die du geführt hast, vor denen du total aufgeregt warst, wo man aber auch schon vorher weiß, das werden jetzt nicht 10.000 Leute klicken, aber die 1.000, die das angucken, für die ist das richtig wichtig. Und so ein bisschen ist es ja ehrlicherweise mit dem Rasenfunk auch. Also klar, die Sendung hier hat wahrscheinlich ein Viertel der Downloads von einer Sendung zu den Männern, weiß ich jetzt gerade nicht, müsste ich mal nochmal genauer in die Zahlen reingucken. Für mich sind Zahlen nicht so wichtig, deswegen habe ich sie nicht gleich parat. Aber ich weiß zum Beispiel, dass den Rasenfunk, den hören auch viele Menschen, die im Fußball der Frauen arbeiten. Vielleicht hören ihn sogar Spielerinnen. Da habe ich jetzt bisher noch nichts zu mitbekommen, aber ich weiß, bei TrainerInnen ist er schon angekommen, bei SportdirektorInnen, GeschäftsführerInnen und so weiter und so fort. Da wird er schon gehört, und das ist ja auch etwas wert, dass die Community, die auch wichtig ist, die auch die Entscheidungen trifft, dass man die erreicht. Und dann müssen das gar nicht 200.000 sein, wenn es sich irgendwie trägt. Und im Rasenfunk zum Glück funktioniert das. Jetzt ist es sehr schade, dass es bei 90min.de aktuell nicht funktioniert. Und der Aufruf ist vielleicht an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, dass ihr dafür einfach sensibilisiert seid. Und klar, ihr habt auch nicht 5 Millionen Euro, die ihr jetzt spenden könnt an unterschiedliche Redaktionen, aber habt halt einen Blick dafür, dass es relevant ist, Podcasts zu hören. Und damit meine ich jetzt nicht den Rasenfunk, also das hört ihr ja an der Stelle schon, aber eben auch die anderen, die wir immer wieder nennen, also Becker und Pfeiffer, den Frauenfußball-Podcast, die Fußballschau, sie sind ja alle verlinkt auf rasenfunk.de, und dass ihr eben dafür ein Bewusstsein habt, dass ihr den entsprechenden Kanälen folgt und dran denkt, das immer mal wieder Leuten zu empfehlen, denn während im Fußball der Männer man wirklich nicht mehr Medien empfehlen muss, da muss man eher die, muss man sagen, guck mal, die machen es anders, und deswegen empfiehlt man da noch was. Es ist im Fußball der Frauen so, dass man den Leuten erstmal sagen muss, ey, es gibt da übrigens schon was, es ist nur leider noch nicht so leicht zu finden. Also das kann man vielleicht mitnehmen aus dieser ganzen Misere, die wir da gerade haben. So, mit diesem schönen, leichten Thema gehen wir jetzt rein in einen Spieltag, der es aber wirklich verdient hat, besprochen zu werden. Denn es gab so einige Überraschungen, und wir standen auch ganz kurz davor, dass jedes Team in dieser Liga mindestens einen Punkt gehabt hätte. Es war uns leider nicht vergönnt. Das bedeutet aber, liebe Hörerinnen und Hörer, für diejenigen von euch, die die Tabelle von vor diesem Spieltag noch im Blick haben, dass Jena zum Beispiel einen Punkt geholt hat. Und das ist, denke ich, die größte Überraschung dieses Spieltags. Wir sprechen über das Spiel Bayern gegen Jena. Und wenn man da zum Beispiel auf die Chancen, auf die größeren Chancen des FC Bayern guckt, da sehen wir zweimal Pernille Harder. Einmal schlänzt sie an die Latte, einmal köpft sie aus kurzer Distanz drüber. Dann gibt es noch eine Reihe von Chancen, vor allem nach Ecken. Aber tatsächlich, es fällt kein einziges Tor. Und dieses Spiel geht am Ende mit 0:0 aus. Trotz natürlich einer Überlegenheit vom FC Bayern, das ist ja klar. Aber es hat ja ganz offensichtlich dann auch noch eines gefehlt. Und wie immer haben wir uns alle Spiele untereinander aufgeteilt. Das heißt, wir springen jetzt so ein bisschen hin und her. Ich habe alle gesehen. Philipp, du hast dich mit diesem Bayern-Spiel auseinandergesetzt. Wir werden gleich, glaube ich, viel über Dinge reden, die Bayern nicht gut gemacht hat. Deswegen lass uns doch mal beginnen. Was hat denn Jena gut gemacht?
Jena hat es nicht ganz unähnlich gemacht wie Leverkusen am ersten Spieltag, aber ein bisschen weiter hinten. Also wenn wir uns erinnern, Leverkusen hat riesige Probleme mit den Bayern verschafft, sinnvoll aus der ersten Linie rauszukommen, weil Leverkusen eine Bayern-Spielerin schon im Mittelfeld dann sofort auf den Beinen gestanden ist. Jena hat das alles im eigenen Verteidigungsdrittel gemacht, also 5er-Kette hinten und 2 Sechser davor. Und sie haben wahnsinnig gut immer in Richtung Ballführende verschoben, haben den Bayern-Spielerinnen wahnsinnig gut den Raum und die Zeit am Ball genommen und damit so ein bisschen auch die Idee genommen, wie man da wirklich vors Tor kommen soll. Es hat sich dann Lena Oberdorf, die von Beginn an wieder gespielt hat, ist dann oft mal nach links abgekippt, um eben an diesem Block vorbei aufzubauen, um da über die Seiten nach vorne zu kommen. Aber so richtig in Abschlussposition sind sie nicht gekommen. Und das hat Jena erstaunlich gut durchgezogen. Es gab dann nach, was war es, so 60 Minuten, kam dann mal ein Dreifachwechsel, weil José Barcala hat ziemlich durchrotiert. Da waren einige in der Startformation, die letzten Wochen nicht in der Startformation waren. Und da ist dann zum Beispiel eine Tanikawa gekommen, wo ich dann gedacht habe, in den ersten 5 Minuten, oh, die bringt jetzt mal ein bisschen Direktheit rein. Also so diesen geraden Zug zum Tor, den eine Pernille Harder in der Form nicht hat, aber das ist da auch nach 5 Minuten wieder eingeschlafen. Und wirklich gefährlich sind die Bayern bis in die 98. Minute rein nur aus Eckbällen geworden in Wahrheit. Und da war am Ende auch ein bisschen Glück dabei für Jena. Ja, brauchst du dann auch. Aber die haben das wirklich durchgezogen und haben wirklich bis zum Abpfiff kein Tor kassiert und haben sich dann so gefreut, als ob sie gewonnen hätten, und zwar zu Recht.
Völlig zu Recht. Nach dem, was ich gehört habe, haben sie ihre Kabine ganz schön unter Wasser gesetzt am FC Bayern Campus. Also sie standen unheimlich eng beieinander. Es waren 5-3-2 und vor allem die 5 und die 3, diese beiden Ketten, die waren so eng beieinander, dass es da kaum einen Zwischenraum zum Spielen gab. Sie waren sehr, sehr, sehr gut in der Strafraumverteidigung. Das muss man wirklich besonders hervorheben. Also allein die Zahlen, 43 klärende Aktionen hatte man und Ian Book allein hatte 12 klärende, Julevic 6. Aber da komme ich gleich noch auf den Punkt, der dann den FC Bayern betrifft an der Stelle auch. Aber das hat sich tatsächlich über das ganze Spiel gehalten und sie waren auch klar in ihren Verteidigungsaktionen. Sie haben aber trotzdem auch nicht jeden Ball lang gespielt. Am Ende dann, als die Kräfte, glaube ich, auch so ein bisschen dahin gingen und als man es auch so greifen konnte, dass hier eine kleine Überraschung in der Luft liegt, da gab es vielleicht den einen oder anderen langen Schlag zu viel. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr kompakt und hin und wieder auch hohes Pressing. Da ehrlicherweise haben sie mir nicht ganz so gut gefallen, weil obwohl sie zugestellt haben, konnte Bayern trotzdem über die Sechserin auslösen, ohne dass die einen Druck bekommen hat. Also da waren sie ein bisschen spät dran, obwohl sie hoch standen. Aber der FC Bayern hat zu langsam gespielt, um das irgendwie offen zu legen. Und ich glaube, dass da eine Erkenntnis drin liegt, auch für andere Teams, die gegen Bayern spielen werden. Denn es ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir ein Bayern-Spiel sehen in dieser Saison, wo der Ballbesitz klar bei Bayern liegt und letztlich auch das Schussverhältnis, aber die richtigen Großchancen und vor allem die Verwertung der Chancen nicht so stimmt.
Es ist, wenn man das ein bisschen vergleichen möchte mit der letzten Saison, wenn man sagt, bei Alex Strauß, da gab es ein klares Commitment auf, wir spielen die Pässe, wir spielen hierhin, wir spielen dorthin, wir spielen uns die Bälle so lang hin und her, bis mal zum Beispiel der Flügel offen ist, dass man Clara Bühl schicken kann. Jetzt ist es so, dass Clara Bühl alleine in ein 1-zu-1 gehen muss, damit man überhaupt mal irgendwie mal ein Loch reißt. Und es fehlen weiterhin, das war gegen Leverkusen so, das war jetzt wieder gegen Jena so, es fehlen die Lösungen, die Ideen, die über die Elemente individuelle Klasse und längere Bank hinausgehen würden. Hm. Und da wird es jetzt bald mal aber ein paar Lösungen brauchen müssen, weil ja, also das Mittelfeld zustellen, wie es Leverkusen gemacht hat, oder einfach den Strafraum zustellen und Richtung Ballführende schieben, wie es Jena jetzt gemacht hat, das würde ich sagen, das können die meisten in der Liga. Und wenn es da nicht ein paar Lösungen gibt, dann werden noch viele sehr, sehr zähe Spiele kommen. Ich glaube nicht, dass das am Ende entscheiden wird, ob das jetzt nicht Meister werden, aber es könnte sehr wohl entscheidend sein, wenn es darum geht, kommt man international ins Viertelfinale oder halt nicht. Gerade bei dem Programm, das die jetzt in der Ligaphase dann vor sich haben. Das ist nämlich nicht ohne. Und es hat auch jetzt gegen Jena so 20, 25 Minuten gedauert, bis die Bayern mal angefangen haben, nicht aus dem Halbraum dann in Richtung Angriffsdrittel rein in diesen völlig zugestellten Sechserraum, also Jenas Sechserraum, den eigenen Zehnerraum reingespielt haben, was sie immer und immer und immer wieder gemacht haben. Und immer wieder sind sie dann nicht weitergekommen, sondern mal wirklich auf die Außen gegangen sind, dass mal jemand zur Grundlinie durchgegangen ist, dass man mal versucht, dass man die Fünferkette auseinanderzieht, was eben meistens nicht gelungen ist. Aber das war schon dünn.
Ja, und das eigentlich Erstaunliche ist, dass das, was verlangt war in dem Spiel, nämlich find entweder eine Lösung übers Zentrum oder versuch die Verlagerung. Also sprich, es wurde sehr linkslastig gespielt, auch zu linkslastig sicherlich, das war irgendwann sehr, sehr ausrechenbar. Und der Unterschied zu eben früher unter Alex Strauß war, da wusstest du eigentlich, wenn auf links der Angriff beginnt, mit Caro Simon zum Beispiel, dann wird er in der Regel auf rechts vollendet. Also sprich, irgendwann und eigentlich am liebsten schon noch vor dem gegnerischen Strafraum versuchen sie, die Transition auf die andere Seite hinzubekommen, weil da ist dann mehr Platz. Und das hat hier einfach gefehlt. Und das Bizarre ist, dass aber ja eigentlich Spielerinnen auf dem Spielfeld jetzt stehen, unter Barkalla noch mehr als unter Strauß, weil eben eine Caruso zum Beispiel als klare 8-10 spielt, weil eine Lena Oberdorf, gut, in dem Spiel war sie jetzt Aufbauspielerin, aber in anderen Spielen auch schon als eher 8 gesehen wurde. Eine Alara hat gespielt, später eine Tanikawa. Also sprich, eigentlich stehen mehr Spielerinnen bereit für diesen Raum. Auch eine Stanway hat ja dann tiefer gespielt, als sie eingewechselt wurde. Und trotzdem haben sie diese Bälle gar nicht gespielt. Und man kann natürlich auch anders Chancen herausspielen über Dribblings. Das hat Pernille Harder zweimal ganz gut geschafft. Und du kannst natürlich auch über einen Flügel dich durchkombinieren. Aber dass sie da wirklich zielstrebig bis an die Grundlinie sich durchgespielt haben, da gab es eine Szene, die war wunderschön. Ich glaube, 20. Minute oder so, 4-4 auf dem linken Flügel. Und da haben sie so eine Raute gebildet, intuitiv. Und haben die einfach ausgezockt. Und der letzte Pass war ein Pass an die Grundlinie. Und den hat Harder dann auch erlaufen. Und dann gab es eine Ecke da draus. Aber das haben sie tatsächlich nicht so systematisch gemacht. Und da ist jetzt dann die Frage, woran liegt das, dass da so die Selbstverständlichkeit fehlt? Denn rein theoretisch können die das und haben es auch schon oft genug gemacht und die Spielerinnen sind gut genug. Findest du es ist zielführend, da zum Beispiel bei der Rotation anzusetzen? Also eben zu fragen, ob es 7 Wechsel, die es jetzt gab im Vergleich zum letzten Spiel, ob das zu viel ist?
Nee, würde ich nicht sagen, weil das haben wir jetzt in diesem Spiel schon gesehen, dass das Problem, das hängt ja nicht an dem Personal, das da auf dem Feld ist, sondern das muss ja systemimmanenter sein, weil sonst ist es nicht gegen Leverkusen genauso, wie es gegen Jena ist. Ehrlicherweise, das Leipzig-Spiel habe ich nicht gesehen. Und bis zu einem gewissen Grad halte ich diese Form von Rotation auch irgendwo für notwendig, weil ich habe mir schon gedacht, als ich dann die Aufstellung gesehen habe, habe ich mir gedacht, das könnte eine Reaktion auf Champions League-Auslosung sein. Weil wenn wir uns so ein bisschen zurückerinnern, die letzten 1, 2, 3 Jahre, da war ja dann immer so November, Dezember so ein Loch drin, wo dann die Leistungen nicht gut waren, wo sie dann mal die Unentschieden eingestreut haben. Aber wenn sie das dieses Jahr machen, dann könnte es richtig bitter werden. Weil da kommen mal richtig harte Spiele, gerade international, wo es eben auch dann darum geht, dass du dich dann für die K.O.-Phase dann auch positionierst, weil du dann eben nicht mehr dann sagen kannst, naja, kommt ja sowieso eine Auslosung und ist ja dann eh egal. Da kannst du da auch immer Glück oder Pech haben. Naja, dadurch, dass es jetzt eben um die Platzierungen dann auch geht in dieser Liga-Phase, da können sie sich nicht viel erlauben. Und ich habe mir aber auch zwischendurch gedacht, also gerade auch, was du angesprochen hast, 42. Minute war das. Also das, wenn es mal wirklich geht gegen so einen tiefen Block, dann ist es eine individuelle Aktion, das ist ein Solo, wie es eben da von Pernille Harder war. Ich habe mir gedacht, das könnte so die Mannschaft sein, die eher in Paris gewinnt als daheim gegen Vålerenga. Weil die stellen sich dann auch hinten rein, haben sie ja vor 2 Jahren auch gemacht, aber die machen das mit noch mehr Qualität, als es jener gemacht hat, mit mehr individueller Qualität. Und das haben wir jetzt schon zweimal gesehen, dass damit die Bayern echt Probleme haben.
Weil wir das jetzt schon zweimal angesprochen haben, aber ja vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer die Champions-League-Auslosung mitbekommen haben. Also Bayern und Wolfsburg, die beiden haben nach Opta gerankt die schwersten Gegnerinnen bekommen für diese Liga-Phase jetzt in der Champions League. Bei Bayern ist es Arsenal, Barca, Juventus, PSG, Atletico und Vålerenga. Also da muss man jetzt auch nicht wirklich tief im Frauenfußball drin sein, um das zu verstehen, dass das eine harte Auslosung ist. Für Wolfsburg nehme ich es gleich schon mal vorweg, nicht, dass ich später im Wolfsburg-Spiel vergesse. Chelsea, Olympique Lyon, natürlich trifft man da auf Jule Brandt, solche Geschichten und so weiter und so fort. PSG, Real Madrid, Manchester United und auch Wallarenga aus Topf 3. Aber dann hast du jetzt quasi, also an den Wechseln lag es nicht, es muss eher ein systemisches Problem sein. Und da würde ich aber gerne dann noch eine These zufüttern und bin mal gespannt, was du dazu sagst. Denn wenn man sich zum Beispiel die sehr guten Defensivstatistiken von Jena anguckt, dann ragt da eben zum Beispiel eine Ilenburg heraus, das habe ich ja schon vorhin angesprochen. Die hat laut Statistik, muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber da der Wert so krass ist, sagt er schon was aus. Laut Statistik hat sie nur einen Zweikampf geführt und das war ein Luftduell. Ich glaube, bei einem Eckball war das. Sprich, Bayern hat die Innenverteidigerin gar nicht so wirklich beschäftigt bekommen. Bayern hatte auch 51 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Das ist irre viel. Und dennoch haben es aber alle der drei Innenverteidigerinnen sehr gut geschafft, durch dieses Spiel durchzukommen. Und das hat natürlich schon mit einer systemischen Frage zu tun, weil du ohne Lea Schüller, ohne Damjanovic in der Spitze spielst, sondern mit Pernille Harder, die sich eben sehr, sehr wohl fühlt, wenn sie mit Anlauf in den Strafraum reingehen kann, am Strafraum entlang dribbeln kann, um dann zu schießen, vielleicht einen Doppelpass spielen kann und dann in den Strafraum reinkommt. Ist das vielleicht eine Sache, über die man jetzt langsam mal sprechen müsste, nachdem wir jetzt zwei Spiele gesehen haben, Leverkusen und jetzt dieses, wo Bayern wirklich Probleme hatte, aus seinem Ballbesitz jenseits von Flanken irgendwas im Strafraum zu kreieren. Und eine Lea Schüller hat bisher 92 Minuten gespielt und 4 Schüsse gehabt in dieser kompletten Saison bisher. Und Jovano Damjanovic hat bisher 172 Minuten gespielt und hat auch erst 2 Schüsse, keiner davon aufs Tor, weil die ja auch immer auf dem Flügel eingesetzt wurde, also fast komplett in diesen 172 Minuten. Fehlt den Bayern da vielleicht die Sensibilität für, dass du auch schon eine brauchst, die vielleicht auch mal für ein Kopfballtor zum Beispiel da ist? Pernille Harder, der Kopfball, den sie drüber setzt, hätte ich mit einer Lea Schüller ein bisschen ein anderes Ergebnis erwartet.
Ja, ich finde, da könnte man durchaus drüber reden. Ich habe jetzt die letzte Saison von Servette nicht wirklich verfolgt, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass José Bacala davor dort auch eher nicht jetzt mit so einer wirklichen Strafraum Nummer 9 gespielt hat. Das war meistens ein 4-3-3, wo auch die 9 relativ viel nach hinten gearbeitet hat, beziehungsweise auch öfter schon mal, wenn es gepasst hat, dann auf die 8 zurückgerückt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es eben auch so ein bisschen ein Trainerthema ist, aber ich glaube, dass generell den Bayern ganz vorne, beziehungsweise in der Offensive, so ein bisschen auch die Alternativen auf allerhöchstem Niveau fehlen, wie sie in der Defensive her wohl da sind. Weil du kannst sagen, hinten da, wenn du hast eine Gloris Vigas dort dir, du hast Vanessa Schill jetzt, die beide echt gut rausspielen können, die beide echt gefährlich sind bei Eckbällen. Du hast durchaus vernünftige, würde ich sagen, Außenverteidiger. Du bist im zentralen Mittelfeld defensiv wahrscheinlich so gut aufgestellt wie keine drei anderen in Europa, aber nach vorne, glaube ich, wird's auch, was die Alternativen angeht, ein bisschen dünn, weil auch eine Lea Schüller, wenn die da vorne steht, ja, aber die ist ja dann auch angewiesen, was dann da kommt. Mhm. Und natürlich eine Pernille Harder, und da hat's jetzt auch gegen Jena ein, zwei Situationen gegeben, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist richtig gut und sie bereitet da was vor und sie bringt dann auch den richtigen Ball dann vors Tor, nur sollte es ja irgendwie dann in dem System ja dann selber vor dem Tor stehen. Und da war dann halt keiner da, außer Ilenburg. Mhm. Oder Edzold, wahlweise. Das ist absolut ein Thema, weil es eben auch den Gegnern die Vorbereitung nicht furchtbar schwer macht.
Ja, beziehungsweise wenn es gut ausgeführt ist, ist es eine fürchterliche Kniffelaufgabe für die Gegner. Das hat man gegen Leipzig gesehen, das Spiel hast du ja nicht mitverfolgt, da habe ich das auch in der letzten Sendung angesprochen. Da waren sie in einer ständigen Rotation und wenn dann eben Harder tief war, dann war Tanikawa hoch und wenn Bühl mittig war, dann haben sie links rausgeschoben. Aber diese Rotation, diese Bewegung, die haben gegen Jena gefehlt, da sind sie gar nicht so wirklich reingekommen, weil, und das ist vielleicht dann der letzte Aspekt und dann machen wir aber das Spiel auch zu, ansonsten reden wir ja nur über diese Partie jetzt, weil auch tatsächlich das grundsätzliche Tempo, die grundsätzliche, ich weiß nicht, Haltung zu diesem Spiel, die war ein bisschen lahm. aus welchen Gründen auch immer. Aber José Bacalá hat bei seiner Vorstellung davon gesprochen, man müsse eine Champions-League-Sieger-Mentalität haben. Und zwar nicht nur in den großen Spielen gegen Barca, Arsenal und wie sie alle heißen, sondern er hat explizit gesagt, im Dezember, wenn wir trainieren und das Wetter ist schlecht, dann will er diese Mentalität sehen. Und ich würde sagen, gegen Jena hat man das auch nicht gesehen. Das war vor allem in der ersten Hälfte ganz schön leicht für Jena auch zu verteidigen.
Ich möchte dann noch ganz kurz anteasern, genau das, was du da jetzt ansprichst, da kommen wir ganz am Ende nochmal dazu, bei den Awards.
Sehr schön, gut. Das ist doch eine wunderbare Brücke, über die ich dann gerne gehen möchte. Eine Beobachtung noch, sehr interessant, bei Spielunterbrechung hat Kjetil Lohne, also der Assistenztrainer, der aus Norwegen gekommen ist, ins Team noch von Alex Strauß, viel, viel aktiver gecoacht als José Bacalá. Er stand da eher daneben, ohne dass man da jetzt irgendwas reininterpretieren sollte, glaube ich, von außen, aber interessant fand ich diesen Befund. Für Bayern geht es jetzt gleich weiter, wieder in einem Heimspiel gegen den SC Freiburg. José Bacalá hat auch schon jetzt mit Blick auf dieses Spiel gesagt, da hofft er etwas mehr Räume zu bekommen und das kann ja durchaus sein. Danach wird man dann bei Borussia Dortmund im DFB-Pokal spielen. Am Montagabend findet das statt, wird auch übertragen im Fernsehen und die 10.000 Karten für die Rote Erde waren schon ausverkauft, deswegen wurde das Kontingent auf 15.000 aufgestockt. Das heißt, eine kleine Kulisse ist es nicht, die wir da in der DFB-Pokal-Hauptrunde sehen. Für Jena wiederum bedeutet dieser Punkt, dass man jetzt einen Punkt hat und dass man mit einem sehr, sehr guten Gefühl ins Heimspiel gegen den ersten FC Union gehen kann, bevor man dann gegen Chemie Leipzig im DFB-Pokal antreten wird. Das war also ein Punktverlust für den FC Bayern und fast wäre es auch so weit gekommen, dass auch der VfL Wolfsburg Punkte hätte liegen lassen, denn das Spiel beim 1. FC Köln, das war ein unheimlich ausgeglichenes. Imping macht in der 38. Minute mit einem tollen Schlenzer das 1:0. Linus Bärenstein gleicht dann aus in einer Szene, in der Lisa Schmitz vielleicht nicht perfekt aussieht. Generell Strafraumverteidigung in manchen Szenen ein Thema für Köln. Definitiv aber nicht in allen, denn Köln hält gut mit. Valotto vergibt in der 82. Minute die große Chance aufs 2:1 in einer Szene, in der sich Alex Popp schlimmer verletzt. Wir wissen noch nicht, wie die Diagnose ist, aber es sah auf jeden Fall leider gar nicht gut aus. Es gab 7 Minuten Nachspielzeit und tatsächlich in der 6. davon ist es dann soweit. Camilla Küver köpft eine Ecke ins Tor zum 2:1 und dieser Treffer verhindert eben, dass auch der FC seinen ersten Punkt in dieser Saison sammelt und dementsprechend hat Wolfsburg jetzt aber auch den Rückstand auf Bayern und Bremen und Freiburg, die gerade auch 7 Punkte haben, aufgeholt. Helene, das war ein wirklich dramatisches Spiel hinten raus. Britta Karlsson hat danach viel von den Dingen gesprochen, die man einfach schlau lösen muss. Also sprich, den Freistoß, den sie in der 94. Minute hatte, nicht direkt in den Strafraum schlagen, sondern vielleicht eher Richtung Eckfahne. Sie, glaube ich, hat auch gesagt, man kann vielleicht auch manchmal durchaus mal eine Unterbrechung herbeiführen. Das hat übrigens Jena auch sehr, sehr schlau gemacht. Es gab sehr, sehr viele Unterbrechungen. Nichts davon unfair, aber es gab viele Unterbrechungen, die haben auch immer gedauert. Also, was glaubst du denn, was hat da dem FC gefehlt zu mindestens einem Punkt?
Ein bisschen mehr Köpfchen hätte dem Spiel, glaube ich, schon gut getan, aber auch auf beiden Seiten. Was mir zum Beispiel aufgefallen war, ist, dass beide Teams öfters eigentlich Lücken hatten, die aber dann nicht so gut genutzt hätten. Also da nochmal die eine Sekunde mehr hätten nehmen können, mal hochzuschauen, ob denn da jemand frei steht auf der anderen Seite. Das war nämlich durchaus öfters der Fall. Stattdessen wurde auf jeden Fall mit viel Herz gespielt, auch mit viel Physis. Das kann man den beiden Teams nicht absprechen. Ich finde aber, die Partie wurde gut geleitet, auch von Naomi Breyer. Mhm. Kurzes Lob, die dann dafür gesorgt hat, dass das Ganze nicht ausgeartet ist, obwohl es zwischendurch doch ein bisschen ruppig war. Ich glaube, Köln kann über weite Strecken ziemlich zufrieden sein. Natürlich spricht man auch nochmal anders über das Spiel, wenn jetzt dieser Last-Minute-Siegtreffer nicht fällt. Sie haben viel Risiko genommen, hätte sich fast ausgezahlt. Teilweise war es vielleicht aber auch ein bisschen viel Risiko. Das hat man auch schon vor diesem 2:1-Siegtreffer gemerkt. Zum Beispiel als Sarah Agrich dann in einem Moment so eine absolute Hochrisikogrätsche gegen Bärenstein ausgepackt hat. Sah spektakulär aus, ist gut gegangen, war allerdings auch ein bisschen ein Drahtseilakt. Und das war da nicht die einzige Situation, wo Köln, wo zum Beispiel die Außenverteidigerin recht hoch standen, vor allem rechts, dann doch eine Sekunde zu spät waren und deswegen ausputzen musste. Gleichzeitig haben sie natürlich Wolfsburg dadurch gut unter Druck gesetzt. Die sind vor allem durchs Mittelfeld sehr wenig nach vorne gekommen. Da hat Köln sie echt gut genervt. Von daher glaube ich, ist es schon ein Teil Erfolg und sie können auch einiges davon mitnehmen in die nächsten Spiele.
Tatsächlich hatte der VfL zwischen der 60. und der 96. Minute nur 3 Schüsse. Also so gut hat es Köln geschafft, den VfL offensiv einzuschränken, wobei man eben sagen muss, 2 Chancen davon waren sehr große. Einmal das Tor eben von Camilla Küver und dann die Szene von Smilla Vallotto, da steht sie frei am Elfmeterpunkt. Das ist eigentlich eine fantastische Vorteilsauslegung von Naemi Breyer, also auch hier muss man das loben, aber sie schießt eben knapp vorbei und dann war es das. Würdest du denn das aus Sicht des VfL problematisieren, dass man letztlich auf den Standard angewiesen war, um dieses Spiel zu gewinnen? Man könnte es natürlich auch positiv drehen, könnte sagen, hey, man hat ein sehr, sehr unangenehmes Spiel 2:1 gezogen, wie man heutzutage sagt.
Bisschen klassischer Wolfsburg-Sieg, aber ja, natürlich, egal ob es jetzt Standard ist oder nicht, so ein Spiel will man schon vor der 96. Minute zumachen und ja, genau, vor allem diese Chance von Vallotto, die eigentlich so nah an einem Elfmeter ist, wie man nur aus dem offenen Spiel an einen Elfmeter kommen kann, die sollte dann auf jeden Fall drin sein. Von daher glaube ich schon, dass Wolfsburg in der Offensive noch einiges vor sich hat und das war ja auch schon letzte Woche so gegen Jena, dass da nicht alles flüssig aussah und da waren sie dann noch mit dem blauen Auge davon gekommen. Ich dachte jetzt werden sie vielleicht dafür bestraft, aber jetzt haben sie 2 blaue Augen stattdessen. Also ich glaube schon, dass es ein paar Lektionen noch gibt, die man daraus ziehen kann. Die Offensive wirkt weiterhin noch nicht ganz flüssig. Also, dass man diese Rotation hat da bei den Positionen. Man hat eigentlich super viel Power mit Pop, die in der Spitze spielt und dann Bärenstein dahinter, hat das aber nicht so richtig auf den Rasen gebracht, diese Präsenz. Und ja, am gefährlichsten wurde es dann eigentlich doch wieder über Flanken und Standards, was ja auch Britta Karlsson angesprochen hat, dass sie sich besonders darüber geärgert hat, über diesen späteren Siegtreffer, weil sie das eigentlich genau das geübt hatten im Training und so war dann ja auch der erste Treffer von Wolfsburg schon entstanden. Von daher wissen sie immer, dass sie sich darauf weiterhin verlassen können, aber wie gesagt, aus dem Spiel hinaus lag da noch einiges im Argen, finde ich.
Ja, und man hatte auch den Eindruck, also der VfL ist ja auch relativ logisch, der hat sich noch nicht gefunden in dieser neuen Formation. Also in offensiven Umschaltaktionen zum Beispiel, die es eben gab, weil Köln mutig gespielt hat, auch eigene Ballbesitzphasen hat, da hat es eigentlich fast immer einen Kontakt zu viel gedauert, bis dann der Pass gespielt wurde. Und deswegen konnte Köln, die haben dann auch eine sehr gute Rückwärtsverteidigung gehabt, aber der VfL konnte da zum Beispiel das Tempo von Bärenstein gar nicht richtig ausspielen. Und eben auch die Tore fallen eigentlich beide nach Einzelaktionen. Also zum einen natürlich Camilla Küver, sie wird eben nicht ins Sandwich genommen, so wie sie es vorher bei allen Eckstößen mit Alex Popp gemacht haben, dass vorne und hinten eine Spielerin steht, also vor ihr und hinter ihr. Und Camilla Küver stand 3 Meter hoch in der Luft gefühlt. Die war die Einzige, die an diese Ecke kommen konnte. Das war dann auch, glaube ich, nicht mehr entscheidend, dass Lisa Schmitz da rausgeht und nicht an den Ball rankommt, weil der Kopfball wäre auch so sehr schwer zu halten gewesen. Und auch das 1:1 wird durch eine sehr, sehr gute Bewegung von Svenja Huth ausgelöst. Die wird eigentlich gedoppelt auf dem Flügel. Und dann bin ich so hin und her gerissen, weil du willst den Weg nach innen zumachen. Das haben sie gemacht, aber letztlich hat sie Janu Lewis einfach so verladen, dass er in die Grundlinie gekommen ist und mit einem freien Fuß eine Flanke schlagen konnte. Und die lief dann eben über eine Ablage dann vom Pop, landete die bei Bärenstein, Schmitz kommt raus, springt noch so ein bisschen am Ball vorbei, sieht auch nicht ganz so gut aus. Aber letztlich sind das eben 2 Einzelaktionen. Und dann sind wir bei demselben Ding, was wir immer über Wolfsburg sagen. Systemisch ist da noch ganz viel Luft nach oben und es ist vor allem im Vergleich mit dem direkten Konkurrenten FC Bayern halt ein Riesenunterschied. Weil beide hängen an individueller Klasse, aber hat der VfL Wolfsburg noch mehr als der FC Bayern. Ausnahme vielleicht dieser Spieltag, kann man dazu sagen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch Quatsch, es zu kritisieren, dass man gute Spielerinnen hat, die man in gute Situationen bekommt. Also gerade Svenja Huth haben sie ja auch immer wieder gut freigespielt auf den Flügeln, um eben diese Situation herbeizuführen. Der Alex Popp hat immer noch ein unnachahmliches Timing, wann sie in den Strafraum reingeht, wann sie vielleicht auch nochmal entgegenkommt und er diejenige ist, die den Ball nochmal verteilt. Also deswegen irgendwie ist es same but different beim VfL Wolfsburg in der Saison, bisher zumindest.
Ja, ich habe nur notiert eben bei mir, also die spielerische Suppe bei Wolfsburg ist halt wirklich sehr dünn. Und ich kann auch irgendwie immer noch keine echte übergeordnete Spielidee irgendwie erkennen, weil Es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also, oh, ich habe eine Bärenstein, die kann ich steil schicken. Oh, ich habe eine Sikai, die dribbelt gerne, ich schicke die in die Dribblings. Und ich habe eine Pop, der haue ich den Ball auf den Schädel. Und ich habe eine Hut, die spiele ich frei da mit ihrer Stärken. Aber so eine wirklich übergeordnete, stringente Spielidee, die konnte ich auch jetzt gegen Köln nicht ausmachen. Und dabei hat Köln ja trotzdem einiges angeboten. Weil, also das, was Köln da gerade im Mittelfeld erste Halbzeit gespielt hat, das war mir teilweise doch etwas ein bisschen zu wild und dann auch zu groß von den Abständen her. Und das sind halt dann auch die Szenen, wo es bei Wolfsburg gefehlt hat, wo sie in diese Räume dann auch nicht reingespielt haben. Und diese Schwächen, die Köln teilweise erste Halbzeit angeboten hat, zweite dann viel weniger, nachdem die dann eher so die Fünferkette dann gespielt haben. Da hat Köln dann viel besser dann das auch zugemacht bekommen, aber diese Angebote, die Köln ihnen gegeben hat, erste Halbzeit, die hat der Wolfsburg dann auch nicht genützt.
Ja, faires Argument. In der Magenta Sportübertragung haben sie noch darüber gesprochen, dass es weiter eine Viererkette sein, aber ich habe auch manchmal eine Fünferkette gesehen. Also da hat sich Laura Vogt oft dann rückfallen lassen in die letzte Kette und dann
war es eine Fünferkette. Na, ich habe es eher so gesehen, dass Imping nach hinten gerückt.
Ach nee, stimmt, Imping, dann, ja, ja.
Die dann den Wimbeck gegeben hat und Mathe schickt dann eins nach innen.
Stimmt. Ja, so war es richtig. Nicht Laura Vogt. Laura Vogt war zwar auch in einer Szene mal, aber das war gegen Svenja Huth. Da wollte sie eben einfach nur doppeln. Stand nicht so fix in der Kette. Also, ich meine, man könnte natürlich auch sagen, bring deine besten Spielerinnen ihren Stärken entsprechend in gute Situationen. Könnte auch eine gute Spielidee sein. Also, das
kann eine sein, aber dann verletzt sich eine Alex Popp und vielleicht ist Lena Bärenstyle mal zwei Spiele gesperrt, sage ich nur mal Hausnummer. Dann müsstest du irgendwie alles irgendwie umdrehen, weil da jetzt zwei andere Spielerinnen am Feld sind.
Ja, okay, fairer Punkt. Auf der anderen Seite, Helene, wenn wir nochmal auf den FC blicken, also ein extrem mutiges Spiel, auch von Britta Karlsson. Sie bringt zum Beispiel Julia Schiffert in der 67. Minute, die ist 17 Jahre alt und darf dann eben noch eine halbe Stunde gegen den VfL spielen. Vielleicht gab es einen Wechsel, den sie im Nachhinein bereut, also Bohnen gegen Akrisch. Ich will nicht sagen, Bohnen war schuld jetzt am 1:2, aber ich glaube, man hätte die Szene vorher auch anders verteidigen können, als eben mit dem Ball zur Ecke klären. Aber wie gesagt, also jetzt bei aller Vorsicht, ich will jetzt hier auf gar keinen Fall einen Sündenbock suchen, aber viele Dinge haben auch gut funktioniert und allen voran eine Marina Hegerin, die unglaublich gespielt hat, 4 von 4 Duelle am Boden gewonnen, 7 von 11 in der Luft, ein unfassbares Spiel gemacht und es hätte einen wirklich nicht gewundert, wenn in der 98. Minute beim wirklich allerletzten Freistoß dieses Spiels Hegerin bekommt da den Ball und legt ihn nochmal nach innen und dann wird er geklärt und es hätte einen wirklich nicht gewundert, wenn sie da noch einen Assist gegeben hätte, weil die war überall auf diesem Spielfeld. Also was würdest du sagen, kann der FC Positives aus diesem Spiel mitnehmen, denn mit Blick auf die Tabelle ist es natürlich als Letzter gerade ein bisschen unerfreulich.
Das hat mich auch auf gar keinen Fall gewundert, so ein Hegering-Tor. Man hat es schon ganz am Anfang gesehen, als Köln mal eine Ecke hatte. Es war eigentlich schon geklärt, aber Hegering bleibt da noch vorne, will unbedingt da nochmal an den Kopfball kommen. Und ja, die hat wirklich alles gegeben, hinten sehr stark antizipiert. Aber ja, auch vorne wäre da auf jeden Fall der Treffer drin gewesen. Ja, jetzt wollte ich eigentlich was Positives sagen. Wie gesagt, Marina Hegering, du hast schon alles dazu gesagt. Aber was dann direkt wieder das Negative ist, dass sie so ein bisschen die Einzige war, wo man das Gefühl hatte, sie kann dann noch diesen Treffer auch schießen. Also Köln hat dann insgesamt Expected Goals Wert von 0,47, ist dann auch wieder nicht so viel. Mhm. Und ja, dieser Treffer von Imping war wunderschön gemacht. Wolfsburg war in dieser Situation auch sehr ungeordnet. Also sie dachten erst, es gibt vorher einen Einwurf für Köln und dann ging es für sie zu schnell und dann kam das ganze Team noch schnell nach hinten und nach links geeilt, aber es war dann auch zu spät. Das war irgendwie noch so ein bisschen so ein symptomatischer Moment dafür, dass die Ordnung nicht so ganz stimmt überall. Naja, aber Köln jedenfalls war dann eben auf diese individuelle Klasse angewiesen, was ja wirklich toll gemacht war, aber ansonsten war es schon ziemlich wenig in der Offensive. Ja, von daher glaube ich, dass man den Optimismus da eher aus der Defensive holen kann und aus diesem Mut, den man da teilweise gezeigt hat.
Es gab eine Szene, Philipp, da hat Jessen in einen leeren Strafraum geflankt. Also sie wollte quasi auf sich selbst flanken und hatte einfach gehofft, dass jemand nachgerückt sei in der Zeit, in der sie den Ball auf dem Flügel festgemacht hat. War aber dann nicht so. Lustigerweise haben es die Wolfsburgerinnen aber geklärt, als wäre jemand im Strafraum. Also jetzt wirklich einfach nur lieber so als irgendwie andersrum falsch spekuliert. Aber das zeigt so ein bisschen die Misere des FCs. Es fehlt die Strafraumpräsenz, es fehlt auch so die Zielspielerin vielleicht?
Ja, da fehlt es noch ein bisschen mehr Details, aber diesen FC, so wie er jetzt die letzten 2-3 Jahre gespielt hat, den bekommst du nicht in 1-2 Transferfenstern aufgeräumt. Also das ist eher ein Langzeitprojekt, und dass da in der Spitze auch die Option und die Qualität fehlt, immer, das habt ihr ja auch letzte Woche schon angesprochen, ne? Ja, das ist so. Das ist so. Aber ich glaube, dass es der richtige Weg ist, dass man erstmal das restliche Spiel irgendwie sortiert und auf die Reihe bekommt. Und dass man dann, wenn dann alles einmal so läuft, dass man sagt, man kommt nach vorne, man kommt in die Box, wenn man sich dann mal um die Strafraumbesetzung kümmert. Es ist ein Gedanke, den kann ich zumindest nachvollziehen, weil am Ende ist es halt dann doch wichtiger, dass du vielleicht hinten eins weniger bekommst. Sei es halt in der 96. Minute ein Eckball, und das muss ich schon sagen, also der war mit Überzeugung in die Maschen gehauen. Also da gab es andere Eckballtore an dem Wochenende, die mit etwas weniger Überzeugung waren. Also das war jetzt so richtig so rums und wir machen das Ding jetzt. Also ich glaube nicht, dass der FC wirklich in dramatische Schwierigkeiten kommt dieses Jahr, aber sehr, sehr, sehr viel weiter vorne als unmittelbar vorm Abstiegskampf sehe ich sie trotzdem nicht. Aber das, wie gesagt, also das beim FC, das ist ein mittelfristiges Projekt.
Und da wird natürlich jetzt auch der Blick auf den nächsten Spieltag, der unter der Woche stattfindet, wirklich auch nochmal relevant. Denn man spielt bei der SGS Essen, die ein bisschen im Aufwärtstrend ist, noch nicht ergebnistechnisch, also ähnlich wie der FC. Die Leistungen sind schon besser, die Ergebnisse sind noch nicht nachgezogen. Schauen wir mal, ob einer von beiden das dann im direkten Aufeinandertreffen hinbekommt. Danach geht es dann gegen Warbein. Das ist der Zweitliga-Aufsteiger mit den kuriosen Geschichten. Das sollte dann eine leichtere Übung werden für den ersten FC Köln. Für den VfL Wolfsburg wiederum geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen Werder Bremen, bevor man gegen Buntentor im DFB-Pokal antreten wird. Und mit Werder Bremen sind wir dann auch schon bei unserem nächsten Spiel angekommen, und wir sind bei dem Team, das aktuell auf Rang 3 liegt, und das war nicht so wirklich zu erwarten in diesem Spiel gegen die TSG aus Hoffenheim, wobei es da unterschiedliche Phasen gab. Ganz am Anfang, da hätte einen das vielleicht nicht überrascht, die Nachricht, dass Werder dieses Spiel gewinnt, denn schon mit der ersten Szene holt Larissa Mühlhaus einen Strafstoß gegen Dorn heraus, den sie dann auch selbst verwandelt in der dritten Minute. Dann aber kommt die TSG besser ins Spiel und hat Pech auch, dass Hannah Nemeth für ein Foul nicht die zweite gelbe Karte sieht. Das hätte sehr gut ein Platzverweis sein können. Da hat Lefke Scholz vielleicht Gnade vor Recht walten lassen. Ich vermute auch, dass Fritzi Kromp das ähnlich sieht, denn sie wechselt Hannah Nemeth noch in der ersten Hälfte dann aus. Werder hat weiter gute Chancen, aber weil Hauseke dann ein Laufduell gegen Melissa Kössler mit Pauken und Trompeten verliert, kann Selina Cerci, in der 64. Minute den Ausgleich erzielen. Und jetzt beginnt die starke Phase von Hoffenheim und die, in der von Werder eigentlich nichts mehr zu sehen ist. Es gibt eine ganze Reihe von Chancen. Das Tor, das schießt dann aber Papay. Und das macht sie in einer kuriosen Situation. Sie wird gefoult von Grabowska. Alle warten auf den Pfiff, also sowohl Werder-Spielerin als auch Hoffenheim-Spielerin. Diesen Pfiff gibt es allerdings nicht von Lefke Scholz. Deswegen steht Papay wieder auf, dribbelt noch zwei Schritte und dann schießt sie den Ball sehenswert über Laura Dick zum 2:1 ins Tor und macht den Upset, wie man auf Englisch sagt. Philipp, perfekt. Werder gewinnt dieses Spiel. Bisschen schwierig, das zu analysieren, finde ich, weil so viel vom Ergebnis her automatisch gedacht wird. Was sind denn deine Erkenntnisse aus der Partie?
Meine Erkenntnisse sind, also Punkt 1 mal, es war gerade erste Halbzeit, es war mega intensiv. Also da hat es richtig gekracht in jedem 2-2-Kampf. Da hast du richtig gemerkt, dass das auch zwei Teams sind, die beide auch von der Intensität her kommen und beide nicht zurückstecken wollten. Und trotzdem hat es Bremen, also wie sagen, bis zur 60. Minute war es völlig klar, dass Bremen natürlich das Spiel gewinnt. Ja, und wie es dann am Ende dann das Tor zum Sieg gegeben hat, da war man dann, also da hätte es Hoffenheim schon fast eher verdient gehabt. Aber der Punkt ist der, dass Bremen es einfach in der ersten Halbzeit wesentlich besser geschafft hat, das eigene Spiel durchzudrücken, weil sie es auch cleverer gemacht haben, weil Hoffenheim ist einfach immer wieder in den Bremer Druck reingelaufen und sie haben ihre Angriffe nicht ausgespielt bekommen, weil irgendwann ist es dann eine Bremerin da gestanden und hat den Zweikampf provoziert und hat entweder den Zweikampf gewonnen oder hat halt dann das Foul genommen und da war, es war nicht viel Rhythmus drin. Und ich hatte der Phase das Gefühl, dass bei Hoffenheim so ein bisschen die ordnende Hand im Mittelfeld fehlt. Also die dann mal sagt, so, hier und in diese Richtung und so, das hat ein bisschen gefehlt. Und der Druck von Hoffenheim ist auch oft ein bisschen ins Leere gegangen, weil Bremen diese vermeintlichen oder tatsächlichen Drucksituationen auch immer irgendwie oft auch kreativ aufgelöst bekommen hat. Entweder irgendwie durch einen weiten Ball, das sie es halt da mal genommen haben. Dann gab es eine Szene, wo drei Hoffenheimer Spielerinnen auf Chiara D'Angelo irgendwie zugelaufen gekommen sind und ihr alle Passoptionen ins Feld rein, also Chiara D'Angelo, Linksverteidigerin, und drei Hoffenheimerinnen nehmen irgendwie alle Passoptionen ins Feld rein und die dreht sich dann aber um und dreht Richtung Seitenlinie und spielt den Longline-Pass raus. Das hat wirklich dann eine Stunde gedauert und dann hat die das einen Wechsel vorgenommen, hat dann neue Kräfte dann gebracht, auch frischere Kräfte und hatte dann auch das Glück, dass das Tor dann fällt. Und am Ende war das Tor dann ja letztlich auch eine Spätfolge von diesem Nicht-Ausschluss von Hanna Nemeth, weil dadurch, du hast es angesprochen, dass Fritzi Kromp der Nemeth rausgenommen hat Sharon Beck gebracht, Beck ist ins Mittelfeld gegangen, Lena Hausicke nach hinten. Wenn Hanna Nemeth nicht ausgewechselt werden muss, kommt Hausicke nie in die Situation, diesen Zweikampf, dieses Laufduell, wie du so schön gesagt hast, mit Pauken und Trompeten zu verlieren. Und das war dann mit diesen Wechseln und mit dem Ausgleich im Rücken hat Hoffenheim dann so ab dieser 60. Minute völlig die Oberhand gewonnen gehabt, weil sie gemerkt haben, von Bremen kann die Intensität nicht halten. Bremen kann, da kommt gerade von den Außenpositionen von AVW und von Wieder, da kommt nicht mehr viel. Vorne, da hängen sie ein bisschen in der Luft und hinten steht Hausicke, die sich als Innenverteidigerin schwer tut. Ist übrigens dann auch ausgewechselt worden, da ist dann Kelly Ronan dann gekommen. Und in dieser Phase habe ich mich auch gewundert, dass Fritzi Kromp so lange gewartet hat, dass sie dann selbst irgendwie einen Impuls setzt, einen Wechsel bringt. Weil zu dem Zeitpunkt, wo Emeke Baboy dann das Tor gemacht hat, also da hätte Hoffenheim mit dem Spiel schon längst davon gelaufen sein müssen.
Ja, weißt du, was da vielleicht das Thema gewesen sein könnte aus Sicht von Fritzi Kromp, dass er die Überlegenheit, die Hoffenheim da hatte, ja auch wesentlich mit Fehlern im Aufbau von Werder zu tun hatte, die man in der ersten Hälfte nicht begangen hat. Und du gehst ja nicht davon aus, dass so eine Phase sich immer wieder wiederholt. Also, dass du immer wieder Ballverluste im Spielaufbau hast und deswegen immer wieder Chiara Hahn, Melissa Kössler und Selina Cerci gefühlt in 3-gegen-2 Situationen aufs Tor zu laufen. Und
vor allem Kössler.
Ja, genau. Und damit konntest du ja auch nicht rechnen, weil das ja auch Werder in der ersten Hälfte so viel besser gemacht hat. Weil sie da haben sie auch schon hin und wieder mal einen Ball gespielt, der dann unproduktiv war. Also, Mariella El-Sharif mit ihren langen Pässen, da ging auch mal einer in Seiten aus, aber trotzdem, die Szene war damit gelöst und es ist nichts passiert. Und ich glaube, das ist schwer für Trainerinnen und Trainer zu antizipieren. Fängt sich jetzt das Team wieder? Oder vielleicht auch, weil dann jemand wie Lina Hauseke verletzt gefehlt hat, die dann da auch mal eine ordnende Hand in dem Sinne sein kann, die spielt dann nicht den linienbrechenden Pass über 30 Meter, aber die zeigt das eben über andere Qualitäten, die sie hat, dass alle mal ihren Puls ein bisschen runterfahren sollen und dass das dann schon alles gut werden wird für Werder, wie es ja auch letztlich wurde. Das hat eben gefehlt. Und auf der anderen Seite finde ich aber, dass das auch die Hoffenheimer Sicht auf dieses Spiel komplexer macht, weil die Erkenntnis, dass man Fehler vermeiden sollte im Fußball und dass halt Hoffenheim die Fehler hätte nutzen sollen von Werder Bremen, okay, alles klar. Aber das, was du vorher gesagt hast, das ist ja ein interessanter Punkt. Wo war die Struktur im Mittelfeld? Und da muss man sagen, ich glaube, dass die Gloning hätte erfüllen sollen und die gilt ja auch als die Entdeckung der Hoffenheimer Vorbereitung. Und ich glaube auch, dass Gloning selbst das vorhatte, aber die hat in mehreren Situationen lieber den komplizierteren als den einfachen Pass genommen. Also Beispiel, sie erobern den Ball links auf dem Flügel, Gloning bekommt den Ball im linken Halbraum, dribbelt so drei Schritte an und dann hat sie zwei Optionen, eine im rechten Halbraum und sie hat eine auf dem rechten Flügel. Und der einfache Pass wäre gewesen, Pass in den rechten Halbraum und von dort wird halt dann durchgesteckt oder auf den Flügel gespielt und sie wollte direkt auf den Flügel spielen, zack, Ball wurde abgefangen, ganze Chance mit vorbei. Und von solchen Szenen hatte man einige in diesem Spiel. Und gleichzeitig war das, und das war ein Problem, vor allem in der ersten Hälfte. Und das hatte aber mit der zweiten Hälfte gar nichts mehr zu tun, weil die Chancen einfach anders herausgespielt wurden. Und so komme ich eben, so kam ich zu meiner Einleitung, dass ich den Eindruck habe, irgendwie ganz schwer zu analysieren aus beiden Seiten. Man hat schon so Fragmente und kleine Details, die man wahrnehmen konnte, aber die waren alle nicht der Grund, warum dieses Spiel für Werder Bremen gewonnen und für Hoffenheim verloren ging.
Nee, aber ich muss sagen, mir hat Bremen schon durchaus gefallen, weil da eine klare Idee zu sehen ist. Also das ist schon, das ist Intensität und das ist drauf und das ist schon auch mit kurzen Ball, also Annahmepass, gar nicht lang irgendwie sich aufhalten, sondern einfach den Ball die Arbeit machen lassen und trotzdem die Intensität hochhalten und schon spielen wollen, aber sich auch nicht zu schade sein, wenn diese kurze Passoption nicht da ist, dann auch mal einen langen Ball nach vorne zu kloppen. Und mir ist dann so irgendwann so der Gedanke gekommen, und ich weiß, das ist jetzt böse, dass das, was Bremen spielt, so das ist, was ich mir vorstellen könnte, dass man es beim DFB gerne sehen würde, wenn es auch so aussieht. Und dass aber Wolfsburg in der ersten Halbzeit das ist, wie es aussieht.
Okay, ein bisschen um die Ecke gedacht, aber ich verstehe deinen Punkt. Aber was sagst du denn dann dazu, wenn du sagst, dir hat Bremen gut gefallen, weil man erkennt, was man da hat?
Erste Halbzeit zumindest.
Okay, das ist nämlich das wäre jetzt nämlich mein Punkt gewesen.
Ja.
Wir schauen uns an die vier Schüsse, die Werder hatte in der zweiten Hälfte. Erster Schuss, 48. Minute, da verschätzt sich Ranking, deswegen kann Afari schießen. Zweiter Schuss, 54. Minute, das war dieser völlig verunglückte Abwurf von Laura Dick. Niemand weiß, was sie da getan hat. Riesenchance für Desic, der Schuss wird allerdings geblockt. So, und jetzt dauert es schon bis zum Anpfiff nach dem 1:1. Da schießt Larissa Mühlhaus einfach vom Anpfiff weg aufs Tor. Niemand weiß warum. Hier bei FBref wird das mit 58 als Distanz angegeben. Ich glaube, die messen in Metern.
Hat Hoffenheim in der vierten Minute nach dem Anki auch gemacht übrigens. Auch direkt auf El Sherif und die fängt den und geht weiter.
Weil man, also,
wenn die den in Seiten auskloppen, dass sie dann drauf pressen können, dann ist wieder was anderes. Aber warum die? Also keine Ahnung.
Also genau, aber das waren quasi jetzt die ersten drei Schüsse und der vierte ist dann der Schuss, der auch zum 2:1 führt. Also man muss sagen, in der zweiten Hälfte war das ja offensiv dann eigentlich gar nichts mehr.
Nein, es war überhaupt nichts mehr. Und weil sie einfach mit der Defensive so zu tun hatten und weil sie einfach überhaupt kein Mittel gefunden haben, Melissa Kössler irgendwie in den Griff zu bekommen. Weil man, die wirkte ja zum Teil doppelt so groß wie die Gegenspielerin. So wie die, mit was für einer Selbstverständlichkeit sich die da immer wieder durchgesetzt hat in den Zweikämpfen. Und das ist auch das genau das, was ich gemeint habe. Also Hoffenheim war so ab der 60. ab dem Ausgleich sowas von überlegen. Die hätten längst das 2:1, 3:1, 4:1 machen müssen. Und drum so sehr sie in der ersten Halbzeit auch hinten dran waren, aber die müssen sich richtig ärgern, dass die das nicht gewonnen haben.
Ja, denn es hätte ja auch die Tabellenführung bedeutet, das wissen wir jetzt natürlich nach diesem Spieltag. Also ein 2:1 für Werder Bremen, das natürlich für Werder ganz, ganz fantastisch ist, denn man hat jetzt 7 Punkte aus 3 Spielen, wird jetzt als nächstes beim VfL Wolfsburg spielen, wir erinnern uns, ein 3:3 im letzten Jahr und dann wirkt man bei Viktoria Hamburg im DFB-Pokal antreten. Das sind die nächsten beiden Spiele für Werder Bremen und für die TSG aus Hoffenheim, die dabei damit eben bei 6 Punkten stehen bleibt, geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg und dann passenderweise zur Spielvereinigung Greuther Fürth als nächsten Gegner im DFB-Pokal. Das sind die beiden Partien für diese Teams. Und wer die Tabelle vor sich hat, der weiß, wir haben jetzt schon über den 2. geredet, Bayern, wir haben über den 3. geredet, Bremen, wir haben über den 4. und 5. geredet, das sind Wolfsburg und Hoffenheim. Ja, aber was ist denn mit dem Tabellenführer? Warum werden die Tabellenführerinnen nicht gewürdigt? Dieser Zeitpunkt ist nun gekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wie wir es alle erwartet haben vor dieser Saison, sprechen wir jetzt über den SC Freiburg. Mal gucken, wie lange Helene es schafft, nicht breit zu grinsen, während ich hier den Spielfilm vorlese. Es war eigentlich ein Spiel weniger Chancen. Das klingt bizarr, wenn man das Endergebnis schon kennt. Dann trifft allerdings Karl mit einem Distanzschuss, den Inga Schuld im HSV-Tor auch hätte halten können. Dann tanzt Brunthaler Schenk aus und legt auf Stolt, die zum 1:1 trifft. Und das war kurz vor der Pause. Noch vor der Halbzeit allerdings kann Tessa Blumenberg auf 2:1 stellen und in der zweiten Hälfte, da geht es dann richtig weiter mit den Treffern. Oshoku stellt in der 52. Minute auf 3:1, Böhler in der 54. auf 3:2, der HSV drückt und hat Schüsse, 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 aber ein Steilpass auf Cillac macht das 4:2 klar. Und vor allem, als sie dann später, 2 Minuten später, noch das 5:2 machen kann, ist dann auch klar, okay, hier wird gar nichts mehr passieren. Das 6:2 legt sie dann auf, Ekli darf das dann machen und Schuld verhindert am Ende sogar noch das 7:2 für den SC Freiburg. Also Helene, es war ein Spiel, das nahm ein bisschen Anlauf in der ersten Hälfte, in der Anfangsphase und endete dann aber mit einem SC Freiburg, der aus allen Zylindern aufs Tor geschossen hat und auch sehr, sehr häufig getroffen. Wie hat dir denn der SC gefallen?
Ja, das Ende von dem Spiel verfälscht natürlich jetzt massiv alle Statistiken der Saison auf immer. Also das war wirklich wild, wie da jeder Schuss ein Tor war. Ich bin ein bisschen vom Glauben abgefallen, als ich am Ende dann nochmal die Expected Goals Werte gecheckt habe. Das sieht man wirklich selten. 1,16 Expected Goals vom SC Freiburg. Daraus wurden 6 Tore. Also man kann ihnen nicht vorwerfen, ihre Chancen nicht genutzt zu haben. Aber ich glaube, es hätte sich auch niemand beschweren können, wenn man da mit einem 3:2 Sieg nur rausgegangen wäre, denn um diese 3:2 Führung musste Freiburg ziemlich bangen zwischendurch. Also in dieser Spielphase vor dem 4:2 sah es ziemlich wackelig aus. Freiburg hat es nicht geschafft, auf die Hamburger taktische Änderung zur Halbzeit oder vielleicht auch noch während der ersten Halbzeit zu reagieren und war da teilweise so ein bisschen statisch und Kaplani hat dann, also der Freiburger Trainer, hat dann nach dem Spiel gesagt, ja, es waren halt so 15 Minuten, da waren wir nicht so gut drin. Und die erste Halbzeit war tatsächlich gut, hat er auch gesagt, war dominant, da hat mir Freiburg gut gefallen. Ich finde, sie haben den HSV immer gut ausgeguckt, haben sehr viel nach rechts verlagert, dann mit Kolb gespielt und tatsächlich hatte Hamburg da auch öfters einfach keine Antwort drauf, sodass es durchaus ein probates Mittel war, es einfach mal so zu versuchen. Dann haben sie aber umgestellt und ja, dann stand Freiburg so ein bisschen mehr vor den Rätseln, wie man jetzt eigentlich im Mittelfeld genau spielen soll, weil sie da mit ihrem 4-4-2 aufbauen wollten und das hat aber irgendwie nicht so geklappt. Also ja, das Zusammenspiel zwischen Felde und Nachtigall war noch nicht ideal. Sie hatten dann viel Präsenz im Zentrum, aber konnten sie nicht so ausnutzen, dass dann tatsächlich auch Chancen daraus entstanden wären, sondern haben eher dann Hamburg Platz gegeben auf den Flügeln. Es war so ein bisschen kontraproduktiv und da hat es mich schon so ein bisschen gewundert, dass nicht umgestellt wurde. Von daher muss man sich die Phase auf jeden Fall nochmal anschauen. Insgesamt aber kann man natürlich mit der positiven Nachricht rausgehen, dass man auch von der Bank dann nochmal dieses Qualität bringen konnte, gerade Cillac, die es sehr gut gemacht hat mit ihren Abschlüssen und dass man natürlich auch eine recht souveräne erste Halbzeit hatte. Also ich finde, das ist wirklich ein Spiel, was man stark nach Phasen aufteilen konnte. Also so ein bisschen Achterbahnfahrtmäßig.
Hm. Also tatsächlich die Umstellung auf Viererkette mit Stolt dann im defensiven Mittelfeld, auch deswegen konnte die so entspannt durchlaufen beim Ausgleich, den sie dann erzielt hat. Das war nach einem Technical Timeout, wie wir es jetzt leider häufig sehen im Fußball der Frauen, sprich da gab es eine Verletzung in Anführungszeichen der Torhüterin und dann wurde umgestellt auf Viererkette. Ich habe es auch erst in der zweiten Hälfte gesehen, aber ich habe ja schlaue Hörerinnen und Hörer und da hat Kehr, war das glaube ich, der im Forum das sehr, sehr detailliert nochmal rausgearbeitet hat. Und dann musste ich erkennen, ja, richtig, da habe ich mir einfach nicht genügend Notizen in der ersten Hälfte gemacht. Aber wie würdest du denn, wenn wir bei der Freiburger Sicht mal kurz bleiben, wie würdest du das denn einordnen, dass es eben diese Phase gab mit dem 3:2 und dann nur noch Chancen für den HSV? Also der nächste Schuss aufs Tor nach dem 3:2, das war sowieso das Ding, dass die ersten drei Schüsse der zweiten Hälfte von Freiburg, die waren alle drin. Das eine war eben das 4:2 von Ojukwu und dann eben Cilak mit diesem Doppelschlag und dann stellt sie eben auf, Entschuldigung, das 3:2 und dann stellt sie auf 4:2, 5:2, ab dann war es entschieden. Warum ist da der SC in solche Probleme gekommen und was hätte man dann vielleicht dagegen tun können?
Also so zu schwimmen gegen den Aufsteiger sollte eigentlich nicht so sehr passieren und ich glaube, für Freiburg wird es einfach eine Saison, wo es sehr viel darauf ankommen wird, auch wie man im Spiel anpasst und wie man im Spiel selbst lernt, wie die Spielerinnen lernen, aber auch der Trainer, der eben noch nicht so viel Erfahrung hat. Also lernfähig, das war so ein bisschen dieses Wort der Vorbereitung, was nach jedem Spiel bemüht wurde. Und ich glaube, das deutet sich so ein bisschen an, dass es auch ein Wort der Saison werden könnte. Ich glaube, Freiburg hat den Zugriff verloren, weil sie eben diese zweiten Bälle nicht mehr bekommen haben im Mittelfeld. Das war in der ersten Halbzeit teilweise noch sehr gut. Da war wieder Hamburg eher unsortiert. Also fand ich, haben sie so ein bisschen zur Klumpenbildung irgendwie geneigt im Mittelfeld. Dadurch konnte dann eben Freiburg sehr gut immer wieder verlagern und es hat dann aber dieser Plan B gefehlt und ich glaube, was immer noch so ein Problem ist, was man vielleicht von der letzten Saison reingeschleppt hat in die jetzige, ist, dass der Pass von der Innenverteidigung zur Sechs immer so ein bisschen eine Baustelle ist. Also da hat man in der letzten Saison schon sehr viele Fehlpässe, wo dann auch einige Gegentore draus resultiert sind und auch jetzt war das so, wenn da der entsprechende Druck ausgeübt wurde, wurde dieser Pass trotzdem manchmal versucht, teilweise mit schlechten Konsequenzen, oder aber man hatte nicht so richtig den Plan B, wie man eigentlich aufbauen will. Man hat es mit sehr offensiven Außenverteidigerinnen versucht, Lisa Karl, die sich sehr viel eingeschaltet hat, aber dann kommt es eben auch wieder auf diese Duelle an. Und ja, ich glaube, es wäre wichtig gewesen, da vielleicht vom System ein bisschen wegzugehen, weil ich glaube, dass dieses 4-4-2 beruht dann auch darauf, dass man, wenn man diese Konzentration hat im Zentrum, dass man dann auch schnell nach vorne spielen kann, das sauber verarbeiten kann. Und Freiburg hat eine große Ballung, finde ich, an interessanten Spielerinnen in diesem Kreativzentrum mit einer Ojukwu, mit einer Nachtigall, vielleicht dann auch Bienz und Schneider, die noch nachkommen können. Aber es sind auch viele Spielerinnen, die noch roh sind. Da hat man einfach nicht das, was Frankfurt hat, dass die da so eiskalt nach vorne spielen können mit diesem One-Touch-Fußball. Ich glaube, da wäre es vielleicht ratsam gewesen, noch ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen und das so ein bisschen vielleicht über die Flügel mehr zu lösen.
Ja, das mit der Ruhe, das ist ein Punkt, den habe ich mir zweite Halbzeit auch gedacht, weil was der HSV zweite Halbzeit gemacht hat, war, dass sie das System gespielt haben und extrem auf Gegnerorientierungen gegangen sind. Und ich fand, dass Lee, also Lee ist ja Brabankau, also ich kenne sie seit 10 Jahren in Österreich, sie ist überall die Lee, hat erste Halbzeit eben genau nach diesem 0:1 schon die Fünferkette aufgelöst, die Flügel doppelt besetzt. Damit hatte sie immer noch den Gleichstand im personellen im Zentrum, aber die Flügel doppelt besetzt. Und da haben sie Freiburg schon gut kontrolliert dann. Und seit der Halbzeit sind sie eben voll auf Gegnerorientierungen gegangen. Und da, genau was du gesagt hast, Helene, dieses Lernen, auch dieses Lernen im Spiel. Ich habe mir gedacht, eigentlich müsstest du jetzt dich zurückziehen und dem HSV den Ball geben lassen, weil Freiburg ist immer wieder hat immer wieder die Pässe dann nach vorne gespielt, immer wieder sofort den Druck bekommen und immer wieder die Bälle verloren. Und wenn ich jetzt als Freiburg sage, okay, ihr macht mal und wir ziehen uns zurück und wir schauen uns an, was ihr da macht, dann ist der HSV wieder selbst gezwungen, was zu tun. Diesen Schritt hat Freiburg die ganze zweite Halbzeit nicht gemacht. Und erste Halbzeit hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil sie es trotz der Raute eben geschafft hatten, dass sie immer wieder Überzahl geschafft haben auf den Flügeln, zumindest bis zu der Umstellung. Und ich habe gedacht, ich konnte mich erinnern, dass ihr letzte Woche Freiburg nicht besonders gut gesehen hattet und hat mir nach der ersten Halbzeit gedacht, warum eigentlich? Nach der zweiten habe ich es dann gewusst. Freiburg hat das Spiel dann am Ende noch gewonnen, auch mit ein bisschen Glück und auch weil die richtigen Wechsel dann gekommen sind, die richtigen Aktionen dann, die direkten Konter gespielt worden sind und sorry, weil nicht Larissa Heidner im Tor gespielt hat. Das hat mich sehr gewundert, weil sie ist letzte Woche dann eingewechselt worden gegen Essen, hat nicht furchtbar viel zu tun bekommen. Hat mich gewundert, warum sie dann jetzt wieder auf der Bank sitzt, weil ich sie eben aus den letzten 2-3 Jahren kenne. Und wie sie nach Hamburg gekommen ist und ich gesehen habe, wer da noch bei den Torhüterinnen ist, Larissa ist jetzt schon die Beste. Mit einigem Abstand, würde ich sogar sagen. Dass sie nicht jetzt wieder in diesem Spiel jetzt nicht zum Einsatz kommt und Inga Schuld, so leid es mir tut, einfach bei, würde ich sagen, 3-4 von den 6 Toren einfach echt nicht gut aussieht, habe ich nicht ganz verstanden, vor allem weil Lee die Larissa ja kennt, als gegnerische Torfrau. Ja, ich meine, es kann natürlich immer sein und Lee ist extrem gut, was Menschenführung angeht. Und ist extrem gut, wenn es darum geht, zu erkennen, was welche Spielerin braucht. So auch auf der Zwischenmenschlichen. Es kann natürlich sein, dass der Sprung ein großer ist, dass von der Persönlichkeit, dass vielleicht sie beurteilt, dass die Larissa Heidner die Reife noch nicht hat. Aber gerade wenn ich mir ihre Fähigkeiten auf der Linie anschaue, hat es mich gewundert. Sagen wir es mal so.
Ich könnte mir vorstellen, dass du damit nicht allein bist. Also ich fand es auch interessant, dass Inga Schuld im Tor stand und man kann sie bei einigen Treffern definitiv nicht mit rausnehmen. Ich glaube aber, dass trotz des Ergebnisses, das tut natürlich weh und es gibt auch kritische Punkte, die man ansprechen muss, haben wir jetzt getan, aber ich glaube, dass die positiven Erkenntnisse doch eigentlich schon beim HSV überwiegen sollten. Denn eine solche zweite Hälfte zu spielen, so ja, gut auch reagieren zu können und einfach wieder Spielerinnen in gute Situationen zu bekommen. Also das ist ja Wahnsinn, dass das mit Lotta Wrede, Leni Eggert, dass das einfach nicht aufhört. Dass es auch am dritten Spieltag die Gegnerinnen noch nicht schaffen, obwohl sie es jetzt wirklich wissen, wer da auf sie zudribbelt, die wirklich einzuschränken. Dass eine Brunnthaler, die Vorbereitung zum 1:1, die ist einfach klasse. Also es gibt so viele gute Spielerinnen ja, beim HSV und das ist ja wirklich untypisch für einen Aufsteiger.
Ist untypisch für einen Aufsteiger und vor allem dieser absolute Pragmatismus. Wir machen in jeder Phase zu jedem Spiel genau das, wovon wir überzeugt sind, dass es das Richtige ist. Das war auch letzte Woche, das Spiel gegen Essen, wo ihr noch gesagt habt, mach hoffentlich sieht sich das Spiel keiner mehr an. Ich habe es natürlich gemacht.
Nachdem du den Rasenfunk dazu gehört hast, oder?
Wenn ja, ich es richtig gesehen genau. Nee, und auch da war es so, weil die haben erkannt, Essen aus dem ersten Spiel schon gegen Frankfurt, die sind verunsichert, die haben Probleme irgendwie selbst irgendwie ein Spiel aufgezogen zu bekommen. Wir geben denen einfach den Ball. Ja, gut, wenn es ist halt am Schluss ein Punkt nur rausgekommen, hätte auch mehr sein können. Und auch in dem Spiel gegen Freiburg, von Anfang an, dann die erste Umstellung, die schon gut war, die zweite Umstellung, die schon gut war, und die absolut am Ende, trotz allem, auch wenn es 2-6 am Ende steht, wenn das Ding 3-3 ausgeht, ist es nicht unverdient.
Aber ich will jetzt nicht die Party crashen, aber ich finde schon, dass auch abgesehen von Schuld es so ein paar Problemchen gab in der Defensive, die wir jetzt auch nicht komplett unter den Teppich kehren können. Also gerade was die Strafraumbesetzung und so anging, wenn wir jetzt das Tor von Ushuku anschauen, wie sie da einfach komplett blank ankommen kann und da alleine steht.
Schon am Flügel, ne? Also da ist die schon. Also da hat Svea Stolt dann rausgeschoben und ist nicht gecovert worden und Kolb hat einfach gefühlt das halbe Feld für sich alleine gehabt und kann durchflanken und dann steht am zweiten Pfosten die Ushuku sowas von frei. Ja, also das sind dann die Dinge, die dürfen dann halt auch nicht passieren und dann und drum bekommst du dann ja auch dann die ganzen Gegentore. Und ja, auch bei den Kontern, da war dann auch die Abstimmung zwischen Schuld und Dönges auch einfach nicht gut. Und ja, das passiert halt dann. Aber trotzdem, ich glaube, dass über die Saison gesehen der HSV schon die Punkte machen werden, die sie brauchen, dass sie drin bleiben. Das wird jetzt nicht immer schön sein und da werden auch manchmal ein paar Gegentore mehr fallen, aber I think they're gonna be alright.
Ja, aber du hast natürlich schon recht, Helene, dass du uns da so ein bisschen bremst. Bei Defensiv war es natürlich keine gute Leistung. Und da gab es auch einfach grundsätzliche Fehler. Recke hat da auch zum Beispiel ein schlechtes Spiel gemacht. Dass eine Jubina Lahr mit ihrer Vorgeschichte mit dem SC Freiburg, dass die zur Pause ausgewechselt wird, ist, glaube ich, auch ein sehr deutliches Zeichen. Wenn euch die Personalie vielleicht noch nichts sagt, dann hört sehr, sehr gerne die Folge Frauenfußball-Podcast mit Nina. Die hat ein interessantes Interview mit ihr geführt. Also Jubina Lahr, ganz, ganz interessante Person, neben der Fußballspielerin auch. Also das stimmt natürlich. Und auch Leni Egger, die ich jetzt schon wieder gelobt habe, defensiv hat die sich auch manchmal ganz schön fies aus ihrer Position ziehen lassen und ihren Rücken einfach komplett vergessen und da waren dann Riesenräume und deswegen war das ja auch eins der Erfolgsrezepte von Freiburg, war ja in der ersten Hälfte auch schon die diagonale Verlagerung. Das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert und da hatte Senk auch einfach viele gute Momente und Lisa Karl auf der anderen Seite sowieso. Das 1:0 war ja quasi komplett Lisa Karl, wie sie hat sich einfach selbst vorgelegt, dieses Tor. Ich glaube, so kann man es sagen. Ja, interessantes Spiel. Helene, hast du noch was auf dem Zettel dazu?
Passt von mir aus.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Bei Philipp weiß ich, dass der Zettel sowieso endlos lang ist, aber das können wir, er hält es gerade in die Kamera, da ist schon noch so einiges drauf. Es braucht ganz dringend einen HSV-Frauen-Podcast, denn nach der Rückmeldung, die ich im Forum und auf die bisherigen Folgen bekommen habe, da gibt es wirklich Anhörbedarf. Und Philipp, du mit deiner Österreich-Expertise, der Lies Brankau einfach nur Lee nennt, weil er sie nicht anders kennt, mach du doch diesen HSV-Podcast. Ich glaube, da gibt es viele, die sich freuen würden. Ich sage euch für den Moment aber erstmal, wie es weitergeht für beide Teams. Der SC Freiburg wird jetzt dann beim FC Bayern spielen, am Dienstagabend schon, also morgen, und dann bei Hannover 96 im DFB-Pokal. Und der HSV wiederum hat auch zwei Auswärtsspiele vor sich, einmal bei Raba Leipzig, in Leipzig dann auch logischerweise und dann beim ersten FC Magdeburg. Das sind die nächsten beiden Partien für den HSV, der eben 2 Punkte hat und Freiburg, wie vorhin schon angesprochen, 7 Punkte. Und dann kommen wir zu einem Spiel, das auch sehr spät entschieden wurde und das fand in Nürnberg statt. Es steht ganz, ganz lange 0:0 zwischen dem ersten FC Nürnberg und Leverkusen, aber dann kommt die 93. Minute und in der bringt Vanessa Fodala eine Ecke nach innen und findet Lorraine Bender, die per Kopf das 1:0 macht. Ruschek war noch rausgekommen, die Torhüterin vom Club, und nicht an den Ball gekommen. Im Vorfeld gab es noch einen Schlag von Lilla Turani gegen Guttenberger, die zu Boden ging. Ganz, ganz schwierig im Spiel zu erkennen für die Schiedsrichterin. Und man muss auch sagen, es hat sich so ein bisschen angedeutet, hatte ich den Eindruck, Philipp, denn der Druck von Leverkusen, der wurde immer größer und gerade Eckbälle, also die waren nicht alle so gefährlich, aber man hatte schon so den Eindruck, diese Lufthoheit, die Leverkusen einfach auch qua der Physis vieler Spielerinnen in den meisten Spielen hat, die könnte nochmal wichtig werden. Wie blickst du denn auf dieses Spiel? Was verdient, dass Leverkusen das gewonnen hat?
Das ist jetzt witzig, dass du das sagst, weil ich habe mir so 85. gedacht, so, also Nürnberg bricht jetzt so gut immer wieder den Rhythmus, die bringen das drüber. Ja, war dann am Ende dann nicht so. Ich habe das Spiel eher so ein bisschen mit den Leverkusener Augen gesehen, weil das war das erste Spiel, in dem Leverkusen jetzt wirklich zur eigenen Kreativität gezwungen gewesen ist, weil das Spiel bei den Bayern, das haben wir vorhin schon gesagt, da haben sie es einfach wahnsinnig gut gegen den Ball gemacht und gegen Union haben sie quasi mit einer 2-0-Führung das Match begonnen. Konntest du nicht wirklich, ja. Und da hat man jetzt schon gesehen, dass da über 90 Minuten zum Teil auch relativ viel Ratlosigkeit dann dabei war. Also es war schon, also nach vorwärts ging es dann schon über die Flügel, vor allem rechts über Merino, die hatte dann schon relativ viel Platz auch. Da ist Lein nicht immer gut in die Zweikämpfe gekommen. Aber das große Problem war halt, wie kommst du vor das Tor und das vor allem gegen diese Abwehr, weil Leverkusen probiert halt diese Saison jetzt schon sehr auffällig mit der kleinen Rotation, wenn man die Basketballsprache bemüht. Also du kannst nicht eine Vanessa Futala, die 1,55 ist, du kannst da nicht die hohen Bälle vor das Tor kloppen, wenn der Oli Wosch steht mit ihren 1,83 und daneben Beatrix Fördersch mit ihren 1,77. Das geht nicht. Und da, man hat sie nicht aufgehalten, dass sie es trotzdem immer wieder probiert haben. Aber das hat man dann schon gesehen, das war so nach einer halben Stunde, da haben sie es einmal geschafft, dass sie Futala im Kopfballduell mit Guttenberger schicken, die ungefähr ihre Größe ist, da war es dann sofort brandgefährlich. Mhm. Und sie haben dann relativ schnell begonnen, dass auch Valentina Mädel mehr über den rechten Flügel dann ausweicht und vielleicht sich reintrippelt, was genau ihr Spiel ist, weil sie ist ja auch eher eine, auch wenn sie so groß ist, also ihre Stärke ist ja eher das in den Strafraum reinziehen. Und da hat obwohl Nürnberg die Außenpositionen relativ freigelassen hat, den Strafraum, den haben sie recht gut dicht gemacht bekommen. Gleichzeitig war nach vorne natürlich sehr wenig los. Also die arme Polaschkova da vorne, was die Kilometer gelaufen ist, und die war in der 60. Minute durch. Also da hat die nur noch gepumpt und die musste noch, glaube ich, bis zur 85. oder so draufbleiben. Ja, man hatte halt nie so richtig die Idee und offenbar auch bei Leverkusen nicht, so wie kommen wir jetzt in Abschlusspositionen. Und das Ding, das plätscherte halt irgendwann einfach dem 0-0 entgegen.
Ja gut, ich habe es im Real Life gesehen. Vielleicht hat das meinen Blick auch verändert, weil ich das Ergebnis
schon... Ich auch.
Das kann natürlich sein. Ah, okay, interessant. Ja, ich fand nämlich schon, dass, also Nürnberg, das war ja interessant. Nürnberg hat im 5-4-1 verteidigt, also jetzt nicht mehr Viererkette wie in den ersten beiden Spielen. Und es war auch, also zwischendurch standen sie auch mal hoch. Ich fand, da gab es auch eine Phase, so Anfang der zweiten Hälfte, wo es der Club echt gut geschafft hat, Leverkusen zu beschäftigen und auch immer mal wieder Leverkusen gar nicht ins Angriffsdrittel spielen zu lassen. Auch in der ersten Hälfte haben sie das immer wieder hinbekommen. So Ende der ersten Hälfte müsste das gewesen sein. Aber sobald sie überspielt waren, dann sind sie zurückgefallen und dann war es eben 5-4-1 und die 1 vorne, das ist Polaschkova und die läuft eben von Innenverteidigerin zu Innenverteidigerin und versucht irgendwas mit ihrem Deckungsschatten noch hinzubekommen. Und es ist halt auch schwierig, gegen so ein 5-4-1 sich reinzuspielen. Noch dazu, weil, du hast es ja schon angesprochen, es relativ schmal war, dieses 5-4-1. Also auf den Flügeln war vermeintlich Platz, aber dafür im Strafraum umso weniger. Ehrlicherweise habe ich mir aber irgendwann die Frage gestellt, ja, aber wie will denn der Club Tore erzielen? Lustigerweise hatten sie dann direkt die eine Chance der zweiten Hälfte. Da ist Lein, glaube ich, ein Ball nach einer Ecke so vor ihr runtergefallen, dass sie mit dem Außenriss noch schießen konnte. Das war auch eine große Chance. Also das hätte auch gut ein Tor werden können.
Lein hat auch 42., wo sie da einmal die Fehler in der Abstimmung zwischen Wenger und Turani genutzt hat. Da ist sie zwischen den beiden durch. Aber ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Also Tor werden sie so nicht viele schießen, weil sie haben schon Umschaltmomente gehabt, da sind aber die 5 hinten geblieben. Also da waren die 5 vorne wirklich voll auf sich alleine gestellt und sie sind schon im Aufbau hin und wieder über die Wingbacks nach vorne, vor allem über die rechte Seite, über Hohmann. Und was halt ganz viel war, das waren die langen Bälle nach vorne von Oli Wosch. Also ganz das Gegenteil zum Beispiel zu jener, die gerade erste Halbzeit extrem committed waren, hinten rausspielen, wo dann immer sofort Stress war. da war beim Club schon, also eher so das Motto, hoch und weit bringt Sicherheit. Also gar nicht hinten sich irgendwie auf das Risiko von einem Fehlpass einlassen. Aber ja, und genau das ist der Punkt. So sicher das hinten war, nach vorne ist halt echt nicht viel los.
Und ehrlicherweise, ich bin da so hin und her gerissen, wie ich das bewerte. Weil auf der einen Seite glaube ich, wenn der Club hier das 0-0 geholt hätte, so wie Jena, dann hätten wir von einem ganz wichtigen zweiten Punkt gesprochen, gerade weil Jena eben auch seinen ersten Punkt geholt hat. Und dann hätten wir wahrscheinlich auch darüber gesprochen, dass das jetzt für dieses Spiel genau die richtige Maßnahme war, auf 5-4-1 umzustellen. Und dass man halt sehr wahrscheinlich, wenn man dann gegen andere Gegner spielt, also ich meine, jetzt geht's erstmal nach Hoffenheim, da könnte das 5-4-1 auch ganz gut funktionieren, weil du da eben, du brauchst keinen Ballbesitz in solchen Spielen, das wird nicht von dir erwartet. Du müsstest frühestens erst nach einem Rückstand reagieren und aktiver am Spiel teilnehmen. Plus, es gab ja hohe Pressingphasen, also sie haben es ja nicht komplett tief gespielt. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch den Eindruck, bei dem, was man gesehen hat bei Leverkusen, dass gegen Leverkusen was zu holen war für den Club und auch schon für andere Teams. Also Leverkusen hat natürlich einen guten Saisonstart mit 6 Punkten und wir haben auch gesehen, wie gut Leverkusen beim FC Bayern war. Ich finde aber solche Abstimmungsprobleme, wie wir es bei der einen großen Chance von Laien gesehen haben, zwischen Wenger und Torani, das gab es durchaus öfter. Ich finde, dass Carlotta Wamsa immer noch relativ sorglos ist, wann sie nach vorne geht, dass du da eigentlich relativ blind Pässe reinspielen kannst. Und das hat Ellie Gambone, die ja gespielt hat beim Club, die hat das am Anfang, hat die das immer gemacht. Wenn der Club den Ball gewonnen hat, hat sie immer den tiefen Lauf genau in die Schnittstelle zwischen Torani und Wamsa angeboten. Sie hat einfach kein einziges Mal den Ball bekommen. Das muss unheimlich frustrierend gewesen sein. Hat sie dann auch irgendwann gelassen. Ich finde auch, dass du immer wieder Ballgewinne haben konntest gegen Pijic und Kögel, die in dem Spiel nicht ganz so ballsicher waren, wie man es schon von ihnen gesehen hat. Also was ich damit sagen will,
Pijic nicht.
Ja, wurde ja auch ausgewechselt. Also was ich damit sagen will, ist, natürlich ist Leverkusen das bessere Team und es ist dann auch nicht unverdient, wenn Leverkusen ein Spiel gewinnt, in dem man 19-2 Schüsse hat, auch wenn es nach einer Ecke ist, die man dafür gebraucht hat. Aber ich hatte dennoch den Eindruck, Mensch, hier müsste eigentlich was drin gewesen sein für den Club. Und er hat es aber zu selten geschafft, das offen zu legen. Und wenn ich alle Teams nebeneinander lege, die so im Tabellenkeller unten stehen, wir haben jetzt noch nicht über alle gesprochen, über Essen werden wir als letztes noch sprechen, aber HSV, Jena, Köln haben wir jetzt schon besprochen. Köln ist ja gerade das eine Team, das noch gar keinen Punkt hat. Die haben alle auch schon was gezeigt, dass er ihm Hoffnung gibt, dass die mal Tore schießen. Und beim Club, also in dem Spiel leider gar nicht. So deutlich würde ich es schon sagen.
Ja, und ich habe mir auch gedacht, dann, wenn du mich fragst, wer wären jetzt deine 2 Kandidaten, ja, da wäre Nürnberg schon auf jeden Fall dabei. Leider. Aber ich find's trotzdem noch ein bisschen früh. Und weil du, ja, weil einerseits alle schon irgendwie was gezeigt haben da hinten und alle irgendwie, genau wie du sagst, schon so irgendwo den Haken gefunden haben, an dem man sich einhängen kann, wenn man Hoffnung haben will. Aber auf der anderen Seite hast du halt doch relativ viel Kandidaten noch da hinten, wo halt immer noch große Fragezeichen sind. Da gehört natürlich Nürnberg dazu, da gehört auch Jena dazu, da gehört Essen dazu, da gehört auch Köln noch dazu und bis zu einem gewissen Grad, wir haben es gesagt, da gehört auch der HSV noch dazu. Mhm. Nürnberg wird nicht chancenlos sein und die haben schon eine realistische Chance, dass sie da drin bleiben. Aber ich sehe die Chance realistischer, dass es halt wirklich schwer wird.
Ja, gut. Ja, also das muss man so festhalten und vielleicht kann man noch einen Aspekt mitnehmen aus diesem Spiel. Ich hatte den Eindruck, es war unheimlich fordernd für den Club. Es gibt ja keine Laufstatistiken leider, keine öffentlich einsehbaren zur Bundesliga der Frauen, aber ich glaube, sie sind sehr viel gelaufen und du hast auch gesehen, die waren noch am Pumpen, also gerade eine Miller, die hatte so eine Sequenz, da hat die 3-mal per Kopf einen Einwurf geklärt und jedes Mal stand sie danach da und war schwer am Pumpen, aber du hast noch gesehen, klarer Blick, hatte immer noch, ihr Kopf war noch da, sie hat da keine großen Fehler gemacht, ganz hinten raus, vielleicht hat es da dann zugenommen, weil Fördisch, Wosch und Guttenberger, die werden halt ständig in schwierigen Situationen gefragt. Aber ich finde, dass die körperlich besser mitgehalten haben als also zum Beispiel Union ist ein Team, wo mir das immer noch auffällt, dass die letzten 20 Minuten sich ganz anders anfühlen und angucken als die ersten 20 Minuten. Vielleicht wird das so ein kleines Zünglein an der Waage. Und für Leverkusen ist es auch so, da fehlen ja auch noch Spielerinnen, also mit einer Kramer zum Beispiel im Sturm hätten wir vielleicht die Flanken ein bisschen weniger thematisiert. Man kann auch sagen, dass Vanessa Fudala sehr, sehr viele Chancen sich erarbeitet hat. Die hatte 8 von 19 Schüssen. Ihr Kopfball, also ausgerechnet ihr Kopfball, der war eigentlich so die größte Chance in der 57. Es hätte auch schon früher Richtung Sieg gehen können für Leverkusen. So war es halt im Zustandekommen dramatisch, aber nicht unverdient. Und so kann jetzt Leverkusen aus einer guten Position heraus, nämlich punktgleich gegen Eintracht Frankfurt spielen. Das ist nämlich die nächste Partie, da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Danach wird man gegen Elversberg antreten im DFB-Pokal. Der 1. FC Nürnberg wiederum bleibt bei einem Punkt und wird jetzt dann in Hoffenheim spielen und dann beim FC Ingolstadt. Und damit kommen wir zu der Partie, die uns drei heute Abend sehr in Atem gehalten hat. Wir gehen nach Frankfurt, wir gehen zum Spiel Frankfurt gegen RB Leipzig. Und zu dieser Partie, die für sich genommen schon sehr ereignisreich war, gehören auch die Ereignisse von unter der Woche. Denn Eintracht Frankfurt hat es verpasst, sich für die Champions League zu qualifizieren. Es gab ein klares 0:3 bei Real Madrid. Man hatte wieder Chancen. Aber die individuelle Qualität von Real Madrid und ehrlicherweise auch ein bisschen die Abgezocktheit, die war dann doch ungleich verteilt in diesem Spiel. Das heißt, man kam eben aus einem Misserfolgserlebnis. Jetzt ist es der Europa Women's Cup geworden. Man wird gegen Slowakei da die erste Runde spielen. Ist ja ein K.O.-Wettbewerb. Das war so ein bisschen das, mit dem man in dieses Spiel reingegangen ist. Und davon war aber in diesem Spiel vielleicht nur im Positiven was zu merken, denn die Anfangsphase, die gehört klar Eintracht Frankfurt und da fallen auch Tore. Und ich führe euch jetzt kurz durch, liebe Hörerinnen und Hörer, in der 10. Minute schießt Mehmeti das 1:0, Gio Hoffmann kann auf der Gegenseite an die Latte schießen und dann steht es plötzlich 1:1, weil Annabel Schasching einfach mal drauf geschossen hat und Altenburg der Ball durch die Hände rutscht, ein sehr überraschender Ausgleich für Leipzig, aber das war es noch nicht vor der Halbzeit, denn dann schlägt Herzog einen hilflosen Pass im Spielaufbau, der führt zum 2:1 von Blomqvist und kurz danach köpft Amanda Ehstedt, wer hätte das erwartet, eine Ecke ins Tor zum 3:1. Das war aber immer noch nicht alles, was in dieser ersten Hälfte passiert ist, denn in der 3. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit dem letzten Schuss kann Marleen Schimmer das 2:3 erzielen. Danach gibt es Chancen in der 2. Hälfte dann aufs 3:3 für Hoffmann, aber auf das 1. Tor fällt dann trotzdem auf der anderen Seite, denn 2 Verteidigerinnen von Leipzig springen unter einem Abschlag von Altenburg durch, also sie hat zwar ein Tor verschuldet, aber ein anderes vorbereitet, das nämlich, dass jetzt dann Blomqvist nach Vorlage von Reuteler schießt zum 4:2. Und eigentlich scheint sich das Spiel hier etwas zu beruhigen, denn Frankfurt hat weitere Szenen, Torszenen und lässt hinten erstmal nichts zu, aber dann verliert Jella Veit in der 85. Minute den Ball nochmal und Gio Hoffmann trifft zum 3:4 aus Leipziger Sicht. Es gibt eine sehr lange Nachspielzeit, die auch nochmal verlängert wird, weil in der Nachspielzeit noch Dinge passieren, wie falsch eingeführte, ausgeführte Einwürfe, Verletzungsunterbrechung, Wechsel und so weiter. Am Ende dann aber die Erlösung. Es bleibt beim 4:3 aus Frankfurter Sicht und man konnte eben Helene den 2. Dreier dieser Saison sichern und diese Serie von 3 Pflichtspielniederlagen in Folgen endlich beenden. Was würdest du denn sagen? Ich versuche heute immer positiv zu bleiben. Sollte Eintracht Frankfurt an positiven Dingen aus diesem 4:3 mitnehmen?
Mitnehmen können sie auf jeden Fall, dass sie erstmal ein unterhaltsames Spiel geboten haben. Ich glaube, das gilt für den Bundesliga-Spieltag generell. Also zweimal 7 Tore oder mehr, das haben wir auf jeden Fall nicht jedes Wochenende. Offensiv kann man es nicht so schlecht gemacht haben, wenn man 4 Tore erzielt hat, auch 20 Schüsse. Da hat mir vor allem die Verbindung zwischen Blomqvist und Reutler sehr gut gefallen, ja, die da immer wieder schön zusammengearbeitet haben. Sie haben gute Standards teilweise gehabt und sie waren auch relativ konstant gefährlich. Also es war tatsächlich so, dass bei manchen Toren es schon fast so war, dass Leipzig so ein bisschen ein Déjà-vu haben könnte, weil es hatte sich schon mal angedeutet, dass es so kommen könnte. Zum Beispiel hatte Ihlestedt schon mal eine sehr gute Kopfballchance gehabt eben, die sie nicht gemacht hatte. Und dann der zweite war aber doch drin. Und Reuteler hatte auch einmal schon einen Ball sehr schön auf Blomqvist weitergeleitet. Der war dann auch noch nicht drin, aber beim zweiten Mal doch wieder. Mhm. Also merkt man, es gibt schon so ein bisschen Mechanismen, die sich da einspielen. Es gibt gewisse Ideen, die da funktionieren im Frankfurter Spiel. Und das ist natürlich erfreulich, dass man sich das beibehalten konnte, obwohl es eben diesen gewissen Umbruch gab jetzt im Sommer.
Und dass ja Philipp die Spielerinnen treffen und treffen. Also alle bis auf Laura Freigang, das ist so ein bisschen die Pointe, die in der letzten Hinrunde so losgelegt hat, dass sie Führende in der Torschützinnenliste war. Die muss man da leider ausklammern. Sie hat aber trotzdem natürlich auch viele positive Aktionen gehabt. Aber wenn wir eben uns mal nur auf Vorlagen und auf Tore konzentrieren, dann hast du eben eine Rebecca Blomqvist, die doppelt getroffen hat. Du hast eine Geraldine Reuteler, ich glaube, die hat schon wieder zwei vorgelegt in diesem Spiel. Also da greifen einfach die guten Spielerinnen ineinander und spielen sehr gut auch miteinander.
Ja, aber es ist doch gut dann, oder? Weil wenn du eine Laura Freigang hast, die, auch wenn sie jetzt keine Scorerpunkte macht, die ja trotzdem auch ein gutes Spiel macht und die auch immer anspielbar ist und die dann auch die Sprints dann anzieht. Also da stehe ich jetzt eher so auf dem Standpunkt, wenn das schon so klickt, ohne Laura Freigang Scorerpunkte, wenn die dann zum Scoren anfängt, dann, also meine Kopfschmerzen bei Frankfurt beziehen sich da eher auf die Defensive als auf die Offensive, weil mir hat auch Erilat Mehmeti auf der Reuteler Position, also ist für mich eine der Entdeckungen aus den ersten paar Spielen, also was die dafür für eine Dynamik, für eine Wuseligkeit da ins Mittelfeld bringt, das ist so ein bisschen das Element, was dann ja auch gefehlt hat, gerade auch in der Rückserie, wo Barbara Dunst dann auch verletzt gefehlt hat, wo auch diese Dynamik einfach nicht mehr ganz da war. Da finde ich Erilat Mehmeti da sehr erfrischend da auf der Acht und Geraldine Reuteler, die kann ja Sturmspitze spielen, das hat sie auch früher gemacht, auch schon in Frankfurt, wie dann noch FFC vor Frankfurt gestanden ist und nicht Eintracht. Aber ja, auch wenn da heute in der Defensive ein paar wunderliche Tore dabei waren, also natürlich das Ding von Annabel Schasching, das ist ja nicht mal eine Torchance in Wahrheit, ne? Der hüpft dann halt rein, aber ich hatte auch ein Déjà-vu, nämlich bei dem Tor von Joanna Hofmann. Letztes Jahr war ich nämlich auch im Rasenfunk und da war auch Frankfurt-Leipzigs Montagsspiel und da hat Leipzig genau so ein Tor kassiert, wie sie es jetzt geschossen haben, dass im Aufbau schneller Ballverlust, ich weiß nicht mehr, wer es damals war, heute war es Jella Veit, die da den Ball verlor, hat im Endeffekt dann keinen Unterschied mehr gemacht. Aber das sagt dann, also, und Leipzig, da werden wir sicher auch später noch drüber reden. Also, ich hatte mir so nach 15 Minuten, 20 Minuten gedacht, da wo es 1-0 war, 1-1 war, Leipzig-Spiele machen zum Zuschauen einfach keinen Spaß. Das ist so hektisch, das ist so kleinteilig, das ist so, da ist überhaupt kein Flow drin. Also heute hat es dann Spaß gemacht, einfach durch den Spielverlauf. Aber schöner zum Zusehen ist definitiv Frankfurt.
Ja, ich meine, es war halt wirklich sehr, sehr hektisch. Also Mittelfeld war Lava irgendwann. Das wurde schneller überbrückt als Venedig. Haha, kleiner Architekturwitz. Aber wenn wir mal dann, bevor wir gleich noch über Leipzig sprechen, dann eben bei der Defensive von Frankfurt bleiben. Natürlich ist das Negative aus diesem Spiel. Aber ich habe mich gefragt, Helene, wie hoch man das hängen möchte. Denn eigentlich sind ja 2 von 3 Gegentreffern auch so krasse Fehler, dass du natürlich sagen kannst, naja, diese Fehler sollten wir abstellen. Aber da wäre Eintracht Frankfurt auch vorher schon der Meinung gewesen, dass man solche Fehler vermeidet. Der eine Ball muss gehalten werden, rutscht durch, weiß Altenburg auch selber, aber ist jetzt eben passiert. Und bei dem Ballverlust von Jella Veit, da war sie, wahrscheinlich war sie müde. Also Boboy war es doch, glaube ich, die ihr dann den Ball geklaut hat. Oder war es schon Otegi?
Na, es war
Oteng war es, genau. Die war schon eingewechselt zu diesem Zeitpunkt, genau. Mhm. Aber sie legt sich den Ball vor, sie überlegt, passe ich jetzt nach links, passe ich nach rechts, drehe ich nochmal ab und zack ist der Ball weg. Also es war einfach so, das, was du eben manchmal hast, langes Spiel, ja auch lange Woche für alle Frankfurter Spielerinnen, man ist ja noch in Madrid angetreten unter der Woche. Also das ist ja eigentlich nicht so zu erwarten, dass ich das so oft jetzt wiederholen würde in dieser Saison. Deswegen wäre ich jetzt auf dem Standpunkt, ich weiß nicht, wie du siehst, Helene, wenn sich das jetzt nicht noch 2-3 Mal wiederholt an verschiedenen Spieltagen, würde ich da jetzt noch kein großes Thema draus machen. Das waren halt einfach krasse Fehler, aber normalerweise passieren die nicht so häufig.
Wenn sich das wiederholen sollte, dann hat Frankfurt schon ein gewisses Problem. Also ja, das stimmt natürlich. Bei dem einen Gegentor gibt es dann vielleicht wieder auch die Debatte, wer jetzt im Tor stehen sollte. Gegen Hoffenheim war es ja auch noch Lea Paulik. Da bin ich auch gespannt, wie sich das dann über die nächsten Spieltage entwickeln wird. Ja, es sind natürlich Einladungen, also es sind natürlich Geschenke. Auch das Gegentor, wo Mimeti den Ball verloren hat, ist fast schon ähnliche Kategorie. Und abgesehen davon hatte Leipzig schon viele Schüsse. Ich glaube, es waren 16 insgesamt, aber bis auf den einen Lattentreffer davon Hoffmann jetzt auch nicht so viele klare Chancen. Also es stimmt natürlich schon, dass es kein strukturelles Problem war, so würde ich das jetzt auch sehen. Also Leipzig hat irgendwie, ja, Leipzig Offensivspiel fand ich auch so ein bisschen schwierig zu bewerten, weil sie waren eben da, wenn das Geschenk gemacht wurde. Sie haben dann auch gerne das mitgenommen, aber ansonsten waren sie so ein bisschen sehr bemüht, sind viel gelaufen, haben so ein bisschen versucht, das Spiel auseinanderzuziehen, aber mit mittelmäßigem Erfolg. Also von daher hat es Frankfurt natürlich schon nicht ganz schlecht gemacht. Und ja, trotzdem finde ich, selbst wenn es individuelle Fehler sind, kann man es nicht so ganz ausklammern. Ja, wenn man da oben mitspielen soll, also diese individuelle Fehler passieren, aber dann 3 direkt von diesem Kaliber in einem Spiel, das tut schon irgendwie weh, finde ich. Also das kann man jetzt auch nicht komplett drüber hinwegbügeln.
Okay, da hast du natürlich recht. Das wird sicherlich Nico Anautis auch nicht tun. Man kann ja sein Erregungslevel immer ganz gut ablesen, wenn man Ohren hat. Und in der Übertragung wird er ja auch gerne mal eingeblendet. Aber das wirft ja den Blick schon Richtung Leipzig. Philipp, du hast gesagt, man kann Leipzig, also es macht oft keinen Spaß zuzugucken. Und das hat ja, glaube ich, auch mit dem zu tun, was Helene gerade schon angedeutet hat. Also die Struktur im Leipziger Spiel und die Systematik, die muss man mit der Lupe suchen und in dem Spiel ganz besonders, oder?
Ja, also da gab es ein paar Sachen, die habe ich nicht verstanden. Also wir haben ja letztes Jahr schon drüber geredet, eigentlich vor 2 Jahren schon, also dass sie ihr sklavisches hinten rausspielen, also wirklich to their own detriment, also das geht auch so oft dann schief, dass ich mich oft mal, vielleicht sehe ich auch nur die Leipzig-Spiele, wo es dann öfter schief geht, als gut geht. Das kann ja auch sein. Aber sie haben halt jedes Mal den Frankfurter Druck einfach eingeladen und sie haben, wenn sie schon die Frankfurterinnen herziehen, dann muss halt irgendwann mal auch mal ein Chipball in den Rücken daherkommen, weil da muss ja dann zwangsläufig Platz sein, wenn da 5 Frankfurterinnen vorne dann da alles zumachen. Und Jolie und Schasching sind da zum Teil ein bisschen einfach auch arm im Mittelfeld, weil die einfach so viel dann geregelt bekommen müssen zu zweit, weil auch hier, ich habe dann die Positionierung von, hilf mir, die Japanerin.
Kadawaki,
genau. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Die dann so links, ist die links Mittelfeld, ist die links vorne. Die war irgendwie beide so ein bisschen und nichts davon so wirklich. Das war dann auch genau die Zone am Spielfeld, wo Mimeti halt oft relativ viel Platz gehabt hat. Also bei Leipzig, also da habe ich relativ viel nicht verstanden. Und sie machen sich halt auch immer selbst so viel Stress durch diese Spielweise. Das muss sie dann auch irgendwann im Kopf einfach dich ermüden. Weil wir haben vorhin, weil du es gesagt hast, ne, die Nürnberger Innenverteidigung mit Fördersch, mit Wosch und mit
Guttenberger,
wo halt permanent die Bälle daherkommen, die permanent alert sein müssen, wie die da die Bälle dann klären. Aber das ist ja, Aber das ist ja die Form von Stress, die sich ja Leipzig dann selber macht. Mhm. Und ich meine, die werden sich schon was denken dabei. Aber also so richtig dahinter gekommen, was sie damit nämlich erreichen wollen. Weil wenn man jetzt sagt, sie versuchen das immer wieder und es wird von Jahr zu Jahr ein bisschen besser, dann okay. Aber wird es ja nicht.
Also wenn ich tippen müsste, glaube ich, dass in diesem Spiel der Ansatz war, über die Flügel kommen, weil da halt die Raute attackierbar ist, weil du es auch in Umschaltmomenten ausnutzen kannst, dass in der Regel beide Außenverteidigerinnen hochschieben bei der Eintracht, also Riesen auf der einen Seite und Lösen auf der anderen Seite. Und Gio Hofmann soll einfach alles machen. Die soll das Spiel eröffnen, die soll die Tore reinmachen und die hat quasi, die hat das komplette Zentrum abgedeckt. Also Kadowaki war links, linker Halbraum, linker Flügel, Boboi war rechts, rechter Halbraum, rechter Flügel. Und eigentlich hätte ich dann erwartet, dass Leipzig da auch immer wieder hinspielt in ihren kurz ausgeführten Abstößen und so weiter und so fort. Aber eben genau so eine Szene wie der Pass von Herzog, der dann direkt zurückkommt und zum Gegentreffer führt, das hattest du 3-4 Mal, dass sie dann ins Zentrum reingespielt haben. Und selbst wenn da Hoffmann war, hatte sie sehr lange Passwege eben zu den anderen. Also sprich, das ist das, was einfach so bei mir so die Fragezeichen bei Leipzig so groß macht. Pläne können schiefgehen. Pläne können gegen einen guten Gegner wie Eintracht Frankfurt noch viel leichter schiefgehen. Man hat auch mal einen schlechten Abend. Aber selbst bei den Teilen des Plans, die man gesehen hat, das Einzige, was man ausnehmen muss, ist das Umschaltspiel. Ich finde, das hat gut funktioniert. Selbst die waren für mich nicht so ganz schlüssig. Und ein bisschen scheint mir Leipzig einfach immer noch so ein suchendes Team zu sein. Und wenn dann noch dazu kommt, dass du in der letzten Reihe einfach sehr schlecht verteidigst. Das, ich fürchte, man muss es so deutlich sagen, weil Frankfurt, die sind natürlich so gut wie kein anderes Team, durch die Kette hindurch Pässe hinter die Kette zu spielen. Das können die besser als jedes andere Team. Aber gerade wenn du das weißt, musst du irgendwie dir überlegen, wie man die Tiefe absichert. Und dass dann ausgerechnet in einem solchen Spiel dann sowas passieren kann, wie eben dieser Fehler von, wir gehen auf den langen Ball jetzt beide drauf und der springt über uns beide jetzt aber hin drüber und Reuteler kann dann da hinten einfach durchrennen in einem 2 gegen 1. Das ist nicht, also in dem Fall war das nicht erstligawürdig, ohne dass ich jetzt sagen will, generell Leipzig sei keine Erstligamannschaft. Das wäre natürlich Quatsch. Ich weiß nicht, Helene, welche Gedanken hast denn du, was die Defensive von Leipzig angeht?
Ja, wie schwierig auch gerade dieses kurze Rausspielen immer wieder, hat man schon gemerkt, dass es einfach an seine Grenzen gestoßen ist. Andererseits gab es auch eine Szene, die so ein bisschen diese Aversion von Leipzig gegen lange Bälle dann wieder bestätigt, weil dem einen Tor von Frankfurt, das ja auch in vorgegangen war, ein langer Ball von Herzog, der wurde dann direkt wieder nach vorne geköpft, ja. Und dann sah Leipzig auch wieder unsortiert aus. Also es ist natürlich immer wieder die Gefahr, dass die langen Bälle da dir direkt wieder postwendend selber in die Defensive zurückkommen. Und dann ist auch nicht gut. Von daher fehlt ein bisschen das Dilemma im Aufbauspiel. Aber auf jeden Fall ist es ihnen da nicht gelungen, auch diese Cutbacks, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch hat, aber ja, wenn halt zurückgelegt wird in die Strafraum, die Frankfurt so gerne praktiziert, die auch irgendwie zu unterbinden, das war mir auch aufgefallen, dass das wieder sehr oft der Fall war und auch recht effektiv.
Ja, stimmt. Also normalerweise versucht man das dann oft so eben 2+1 oder 3+1 zu verteidigen, je nachdem, wie viele Innenverteidigerinnen du hast. Das bedeutet quasi, also Frankfurt spielt an die Grundlinie und dann spielt man eben einen Pass in den Rückraum des Strafraums. Und das 2+1 oder 3+1 bedeutet eben, zwei stehen in der Regel erster Pfosten, zweiter Pfosten plus die eine, oft eine Sechserin, manchmal auch eine Innenverteidigerin, wenn nicht genügend Sechserinnen in der Situation da sind. Die verteidigt eben diesen Raum, in den dann meist reingepasst wird. Wenn man da so grob Ecke, Fünferraum steht, dann steht man meistens eigentlich ganz gut und kann dann oft diesen Ball abfangen oder kann auf die Schütze noch draufpressen, wenn die weiter im Rückraum den Ball kriegt. Und da hat auch so ein bisschen die Systematik gefehlt. Da finde ich auch, dass da Jolie und Schasching richtig schlecht im Nachrückverhalten waren. Muss man leider auch so deutlich sagen. Philipp, hast du noch was auf dem Zettel zu Leipzig?
Nein.
Gut, dann lassen wir es dabei bewenden. Und Rasenballsport hat ja auch die Möglichkeit, sich jetzt zu rehabilitieren gegen den HSV zu Hause. Ich glaube, da kann man sehr gespannt drauf sein. Also vor diesem Hintergrund, so wie Leipzig spielt, bin ich mal gespannt, wenn da der HSV wieder umstellt, und sehr wahrscheinlich werden sie das irgendwann tun, wie da Leipzig drauf reagiert. Also der HSV ist der nächste Gegner zu Hause und dann wird man in Andernach im DFB-Pokal spielen. Leipzig steht jetzt bei 3 Punkten nach 3 Spielen. Für Eintracht Frankfurt wiederum kommen jetzt 2 interessante Auswärtsspiele. Also der Auftakt von Eintracht Frankfurt, der hatte es wirklich in sich. Erstmal jetzt in Leverkusen und dann bei Viktoria Berlin im DFB-Pokal. Also das sind doch 2 sehr interessante Partien. Und damit kommen wir zu der letzten Partie, über die wir hier noch sprechen wollen. Und zwar fand die auch in Berlin statt, beim 1. FC Union. Da muss man natürlich immer die ZuschauerInnenzahlen nennen. Es waren etwas mehr als 7.000 und die wollten dieses Spiel gegen Essen sehen. Und Essen wollte endlich mal zu 0 spielen, hieß es noch vor der Partie. Das war schon nach 2 Minuten passé. Dann da setzt sich Reisner sehr gut gegen Ostermeier durch und passt den Ball nach innen, so ein typischer 2+1 Ball. Und Vanessa Fürst ist auch da, aber fälscht die Hereingabe ins eigene Tor ab. Danach hat Essen allerdings gute Aktionen. Van Bell vergibt davon aber die beste im Strafraum. Union ist insgesamt aber etwas gefährlicher. Und das sieht man dann vor allem in der 38. Minute, in der Sophie Weidauer eine Dreifachchance zum 2:0 nutzen kann. Nichtsdestotrotz gibt sich aber Essen nicht auf. Es gibt wirklich eine Reihe von kleineren und auch ein paar größere Chancen. Auf der anderen Seite gehört zur Wahrheit dieses Spiels aber auch mit dazu, Union hätte mehrmals zum 3:0 kontern können und dann wäre dieses Spiel noch früher vorbei gewesen als dann eben mit dem Schlusspfiff und letztlich dem Endstand von 2:0 für Union, womit eben jetzt Union 4 Punkte hat und Essen bei 1 Punkt und vor allem keinem Tor stehen bleibt. Philipp, die haben immer noch nicht getroffen. Wir hatten sehr viel Diskussion hier im Rasenfunk, du hast es ja dann auch gehört, über Aufstellungen bei Essen, über Spielerinnen, die positionsfremd eingesetzt wurden. Ein paar Dinge haben sich da jetzt geändert. Wie hat dir denn Essen gefallen?
Ich gebe die Frage weiter an Helene.
Ach, Entschuldigung, habe ich mir es falsch aufgeschrieben, sorry.
Ja, also eins der großen Dinge in den Spielen bis jetzt war ja, dass die klare und eindeutige Mittelstürmerin von Essen leider nicht dort zum Einsatz kommen konnte, nämlich Ramona Meyer, die bisher eher auf dem Flügel gespielt hat, was ja bei den ersten Saisonspielen nicht so wirklich verständlich war, weil ich finde, bei ihrer Spielweise sieht man einfach, es zieht sie magnetisch in die Mitte und da hat sie auch wirklich die besten Chancen und ihre Kernkompetenz. Und ich fand es teilweise schwierig zuzuordnen, weil sie hatte auch wieder ihre Ausflüge auf den Flügeln. Sie war aber schon mehr in der Mitte jetzt präsent, wie ich das wahrgenommen habe, als bei den Spielen zuvor. Und das auch mit Erfolg. Sie hat zwar kein Tor geschossen, aber ich finde, da waren dann schon ein paar Chancen dabei, wobei sie dann wieder so ein bisschen dieses Manko hatte mit dem ersten Kontakt, was man ja von auch was in der letzten Saison schon so ein bisschen kennt, aber ich fand, sie war eigentlich wieder effektiver im Spiel, im Pressing natürlich wie immer sehr engagiert. Ja, also da finde ich, ist schon ganz klar die Erkenntnis, dass sie einfach dahin gehört, in die Mitte. Und ansonsten finde ich aber weiterhin, dass bei Essen noch einige Schwierigkeiten bestehen, also gerade im Mittelfeld, das ist irgendwie nicht ganz klar, wie das jetzt laufen soll, wie der Ball dann nach vorne kommt. Also Feldkamp könnte so also eigentlich dieses Scharnier sein zwischen Verteidigung und Offensive. Es funktioniert aber noch nicht so 100% und die Flügelspielerinnen können das dann auch noch nicht so kompensieren, diese Schwäche im Mittelfeld. Und ja, von daher bin ich immer noch so ein bisschen ratlos, muss ich sagen, weil ich finde schon, dass es ein Schritt nach vorne ist in gewisser Weise. Aber andererseits, ja, steht Essen schon noch relativ weit vorne bei mir auf der Liste der Teams, um die ich mir eher Sorgen mache. Vor allem, ja, wenn ich mir jetzt überlege, was eigentlich diese Spielidee auch wieder sein soll. Also es gab ja diese interessante Aussage von dem Teamchef Robert Augustin vor der Saison, der gesagt hat, dass es ihnen ganz wichtig sei, dieses Image abzulegen, eine Mannschaft zu sein, die nur hinten verteidigt, die Bälle dann schnell nach vorne spielt und dort meistens nicht verendet. Das hat er im Interview mit elffrauen.de gesagt. Aber ja, so richtig diesen kompletten Mut habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, dass man da ein total reformiertes Essen sieht. Und das wäre dann natürlich so eine Geschichte, wenn sie jetzt alles radikal geändert hätten in der Sommerpause und dann zahlt man eben Lehrgeld und verliert so ein paar Spiele. Aber ganz so ist es jetzt, finde ich, nicht. Und deswegen ist da auch schwieriger, einfach zu sagen, okay, wir kehren jetzt zu diesem soliden, vielleicht nicht so schönen Spielaufbau zurück und sind dann sicher, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Und deswegen mache ich mir jetzt so ein bisschen Sorgen um Essen. Ja, also ich habe da noch so ein bisschen Kopfschmerzen, muss ich sagen. Ich habe auch gute Dinge gesehen, jetzt vor allem in den Zweikämpfen defensiv teilweise. Mhm. Manchmal auch bei der Rückwärtsbewegung. Aber ja, ich finde, beim Spiel nach vorne hatte man eben diese Chancen, aber jetzt sehr wenig wirklich Klares, also viel so ein bisschen klein-klein, wie du schon angedeutet hast.
Also Essen ist ja im Grunde seines Herzens eine Zockertruppe. Ne? Also wenn wir uns auch erinnern an diese ganz tolle Saison, die sie da gespielt haben, 83-4-24, das war ja erfrischend und jung und schnell und nach vorne und 1-1 und ins Dribbling und ich mach mal. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, als wollte Thomas Gester da jetzt ein bisschen mehr einfach da ein Spielaufbau, der auf Passwegen basiert, womöglich. Ich glaube, das passt einfach zu der Truppe nicht so richtig. Und natürlich, da fehlt dir natürlich das Gegengewicht zu einer Loretta Elmasi auf der anderen Seite, weil eben Lili Purcelli sich den Kreuzbandriss zugezogen hat. Und so richtig hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass Behrensen da voll am selben Notenblatt unterwegs ist wie die Kolleginnen. Da passen oft ihre Ideen und die Laufwege der Kolleginnen nicht immer ganz zusammen. Es gab ein paar gute Ansätze dann, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob die Richtung, in die man sich in Essen entwickeln möchte oder in die man sich entwickelt, wirklich zu dem passt, was da an Spielerinnen da ist.
Ja, also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen positiver, was Essen angeht, jetzt nach diesem Spiel. Ich fand, Behrensen hatte tolle Steckpässe hinter die Kette. Das hat teilweise schon sehr gut funktioniert. Ich fand, dass diese Doppelspitze aus Meyer und Van Bell, dass die sehr gut funktioniert hat. Und vor allem hat das Union für ihre Probleme gestellt. Die sind damit gar nicht zurechtgekommen, sowohl im Spielaufbau, weil sie anders angelaufen und zugestellt wurden, als auch defensiv. Die waren manchmal im Zentrum dann sogar nahe der Unterzahl und also beziehungsweise sie waren in einzelnen Situationen in Unterzahl. Für mich ist halt noch die Frage, die Helene aufgeworfen hat, also wer ist quasi diese Scharnierspielerin, die eben den Ballvortrag ins Angriffsviertel bringt? Und da war ja ein Teil der Antwort Natascha Kowalski, die zwischendurch positionell eigentlich fast eine 6 gespielt hat, wo ich eben nicht weiß, ob das auch so ihrem Spielerinnenprofil entspricht. Also sie hat halt natürlich eine Pressingresistenz, weil sie manches dann auch ehrlicherweise durch Physis löst. Sie ist aber schon ganz gerne eine Spielerin, die erstmal dribbelt und dann passt und nicht sofort den Ball nach links und rechts verteilt und sich gleich wieder anbietet. Zuzutrauen wäre sie aber, dass sie das auch könnte. Also deswegen, ich fand, dass dieses Spiel vom Ergebnis her ernüchternd ist und der Start ins Spiel war ganz fürchterlich. Da hätte Union auch noch, also sie haben ja das 2-0 rausgespielt in der 6. Minute, aber das war dann eben wegen der knappen Abseitsposition strafwürdig und hat deswegen zu Recht nicht gezählt. Da sah es wirklich schlimm aus für Essen, aber die Umstellung hat gut funktioniert, einzelne Sequenzen haben gut funktioniert. Van Bell hatte eine riesige Chance, die einem aber so ein bisschen durchgerutscht ist, weil sie nämlich dran vorbeigerutscht ist. Das war ein Expected Goals-Wert von fast einem Strafstoß, 0,74 hatte sie da bei einem Abschluss. Das heißt, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit fällt hier das 1-2 und dann hätte ich wiederum ganz gerne gesehen, wie Union dann reagiert, weil bei Union war es wieder so, bei allen positiven Dingen, dass ich auch glaube, erkannt zu haben, dass denen hinten raus so ein bisschen die Luft ausgegangen ist, was mich wirklich verwundert. Helene, du nickst schon. War das auch dein Eindruck von Union?
Ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob sie jetzt so ein bisschen diese Körner sparen wollen und deswegen jetzt einfach ganz entspannt da sind. Oder ob der Körnerspeicher einfach schon so ein bisschen leerer ist. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Also ich finde, Union hat schon einige Sachen sehr gut gemacht. Vor allem diese linke Seite mit Reisner und Schneider war extrem agil, immer wieder vor große Probleme gestellt. Die Essenerinnen haben da wirklich sehr viel Druck gemacht, viele, viele Laufduelle gewonnen, was sich dann vielleicht auch eben am Ende im Laufe des Spiels so ein bisschen auf die Fitness ausgewirkt hat. Das hat mir wirklich gut gefallen, diese Kombination da. Man hat so ein bisschen gemerkt, dass sie vielleicht die Ambition haben, ja, so ein bisschen dieses Team zu sein, was eben schnell kontert, was diese guten, schnellen Kombinationen hat, so ein bisschen dieses Eintracht-Frankfurt-Light-mäßige. Aber man hat halt auch noch gemerkt, dass einiges dafür fehlt. Vor allem, ja, wenn man sich die Passquoten anschaut von einigen Offensivspielerinnen, dann lässt das teilweise noch ein bisschen was zu wünschen übrig. Ich bin aber bei Union eher positiv eingestellt jetzt nach dem Spiel. Ich finde, man hat wirklich einige gute Ansätze gesehen, auch zum Beispiel, was das Zusammenspiel angeht zwischen Campbell und Weidauer. Die haben es da einige Male angedeutet, dass da echt noch mehr kommen kann und eben diese linke Seite. Ja, das 3:0 wäre mehrere Male möglich gewesen. Von daher, ja, vielleicht hätten sie da teilweise noch mehr, ja, mehr Kontrolle auch irgendwie haben können in dieser einen Phase, wo Essener auch ein bisschen näher dran war am 2:1. Aber ich finde, insgesamt war es doch schon ein sehr verdienter erster Bundesliga-Sieg.
Mein Eindruck war, dass das Problem von Union in dieser Druckphase von Essen war, dass die alle Spielerinnen immer nach vorne gucken. Also die haben den Ball und dann wollen sie nach vorne spielen. Sie wollen eben Eintracht Frankfurt Light sein. Und ich will das jetzt nicht als Vorwurf verstanden wissen, weil sie waren mehrmals am 3:0 dran und wir als Neutrale wollen ja sowieso auch, wir wollen ja einen offensiv ausgerichteten Fußball sehen. Mein persönlicher Eindruck war aber, dass genau in der Phase, wenn die den Ball ein bisschen über die Außenverteidigerin, über die Torhüterin, zur anderen Innenverteidigerin und wieder zurück, wenn die es einfach ein paar Mal von links nach rechts durchgespielt hätten und Essen einfach nur ins Verschieben bekommen hätten, dass sie dadurch dann schon Essen ein bisschen das Feuer rausgenommen hatte, weil du hattest den Eindruck, dass die SGS sich dann auch an den erfolgreichen Ballgewinnen und an den Situationen, die es dann eben immer wieder gab, alle paar Minuten auch so ein bisschen hochgezogen hat. Und wie gesagt, das ist jetzt ein ganz kleiner Vorwurf, das war auch nur ein Eindruck, den ich hatte. Ich weiß nicht, ob das Aileen Pöse überhaupt möchte und ich weiß auch nicht, ob man das auch erwarten kann von einem Team, was ja gerade in der hintersten Reihe dann auch schon auch nochmal neu aufgestellt wurde. Also natürlich können das eine Ehling, eine Steuerwald und eine Bösel, aber halt in dieser Konstellation spielen die noch nicht so viele Pflichtspielminuten zusammen. Da braucht es das vielleicht auch. Vielleicht braucht es da auch klarere, also braucht es da vielleicht auch eine Heiseler, die dazu eine Ansage mal macht, das weiß ich nicht. Aber das ist vielleicht das, was Union gefehlt hat in dieser Phase, mal so für ein paar Minuten das Spiel langweilig machen, doof gesagt, nicht immer auf den tiefen Pass gucken, weil der war zwar manchmal da, aber manchmal auch nicht. Manchmal haben die auch Bälle gespielt, das waren so Pässe, wie man sie an der Konsole spielt. Man drückt einfach auf Traumpass und hofft, dass dann vorne der Stürmer durch ist, oder in dem Fall die Stürmerin. Und das klappt halt dann leider in der Realität doch nicht so oft.
Aber was mir bei Union aufgefallen ist und was mir gefällt, ist, da haben 5 neue gespielt. Also da war Steuerwald, Ehling, Pavole, Kempel und Weidauer. Und du hast gesehen, die haben die Spielidee alle schon, aber sowas von verinnerlicht. Also so als Gegenentwurf zu dem, puh, wir sind im Umbruch und das wird noch dauern. Also da geht schon sehr viel aus einem Guss. Und genau das, was du auch jetzt gesagt hast mit dem nach vorne denken, da gab es eine Szene, erste Halbzeit, Tomke Schneider und Naika Reisner. Reisner wollte dann den Weg nach vorne gehen und ist irgendwie aus der Balance gekommen im Umdrehen und hat nicht sofort wegsprinten können. Und in dem Moment ist Tomke Schneider schon auf und hat gemerkt, okay, die kann jetzt nicht, dann renne ich nach vorne. Und dieses Tempo hochhalten wollen, das ist aber halt dann auch genau das. Also da musst du halt wirklich dann oft mit 2:0 in die Halbzeit gehen, weil sonst bringst du es einfach die letzten 20 Minuten nicht drüber. Aber ich finde Union, auch abgesehen von der Kulisse, finde ich eine echte Bereicherung, auch von dem, was sie auf dem Feld bringen.
Mir hat es auch Spaß gemacht, also würde ich schon auch mitgehen. Und ja, bei Tomke Schneider, finde ich, kann man schon von Max Vorwurf rausnehmen, dass Union ein bisschen platt wäre am Ende. Also wie sie sich da in der 93. Minute nochmal durchgetankt ist, ja. Und hat dann ja abgelegt auf halber Kampf, fast noch das 3:0 gewesen spät. Also das fand ich schon auch gut, dass, wenn es da nicht mehr um so viel geht, aber dann trotzdem nochmal diesen Einsatz zeigen. Ja, also hat Spaß gemacht, wie auch der Spieltag generell. Das finde ich schon.
Aber wirklich. Und da hast du natürlich recht. Also die Aktion von Tomke Schneider war der klare Gegenbeweis zu meiner These. Ein kleiner Aspekt nur, dass er noch angesprochen ist. Ich glaube, in der Zukunft muss man mal ein bisschen darauf achten, wie Union sein Pressing ausspielt. Denn Essen konnte sich gerade in der Anfangsphase, also nach der Druckphase von Union, dann ganz schön leichter durchspielen. Da hat manchmal, ich glaube ehrlich gesagt, es war so eine Timingfrage. Die sind nicht alle im selben Moment angelaufen. Es schien, also vielleicht gab es Pressing-Trigger und nicht alle haben immer auf den Trigger reagiert oder es gab keine klaren Trigger, weiß ich jetzt nicht. Dafür brauche ich jetzt noch ein paar Spiele Union, um mir das mal näher anzugucken. Aber da kann man, glaube ich, dann in der nächsten Partie mal drauf gucken. Gegen Jena, in Jena wird diese Partie stattfinden und danach wird man im DFB-Pokal beim ersten FSV Mainz 05 antreten. Für die Essener wiederum geht es jetzt dann, die Essenerinnen wiederum, geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den ersten FC Köln und dann zu Offenbach. Das sind die nächsten beiden Partien für die SGS. Und damit fehlen uns nur noch unsere Awards, MVP, Unsung Heroine, das heißt eine Spielerin, die nicht genug besungen wurde an diesem Spieltag, und unsere Momente des Spieltags. Jeder von uns hat da etwas für sich gesammelt. Helene, wenn du magst, dann darfst du sehr gerne mal beginnen. Wer ist denn deine MVP dieses Spieltags?
Ich finde, sie hat eine Vintage-Reuteler-Performance mal wieder abgeliefert. Deswegen gehe ich mit ihr. Auch wenn ich schon ein bisschen das Gefühl habe, statistisch vielleicht nehmen wir zu oft Leute aus den Montagsspielen, weil man dann noch so nah dran ist. Aber ich finde, bei Reuteler kann man wenig gegen diese Nominierung einwenden. Sie hatte eine 100%ige Zweikampfquote, hat 10 Zweikämpfe insgesamt gewonnen, was auch die meisten waren von allen Spielerinnen auf dem Platz. Und dazu die meisten Chancen kreiert. Und ich finde, das steht in diesem Gesamtpaket einfach für die Spielerin Reuteler. Und Frankfurt hat auf jeden Fall sehr gut daran getan, nicht noch eine weitere Leistungsträgerin ziehen zu lassen im Sommer. Also es ist schon sehr wichtig, dass sie jetzt auch noch weiterhin dabei ist, diese Saison, nach ihrer starken EM.
Sehr schöne Wahl und gleichzeitig ein Auftrag an die Community. Bitte sucht mir raus, bevorzugen wir Spielerinnen vom Montagsspiel bei den Awards. Wenn das jemand rausfindet, dann der Statistikzweig, die Statistikabteilung unserer Community. Philipp, ich bin mir sicher, gegen Geraldine Reuteler hast du nichts einzuwenden. Hast du denn aber vielleicht noch einen weiteren Namen, den du gerne reinwerfen wollen würdest?
Ja, und für mich war auch das ein Montagsspiel. Ich habe es nämlich heute erst gesehen. Fair. Mariela El-Sharif.
Ah, interessant, okay.
Bremen gegen Hoffenheim, weil, ja, also sie war schon bis zu einem gewissen Grad weit daran schuld, dass Hanna Nemeth ausgewechselt werden musste, weil das war ihr Knochenbrecherpass, der im Aufbau, der dieses Foulspiel von Nemeth erst notwendig gemacht hat. Und ich habe den Ärger von Hoffenheim sehr verstanden, dass sie da nicht mit Gelb-Rot vom Platz musste. Aber wie El-Sharif dann gerade in der zweiten Halbzeit mit einer Parade nach der anderen den SV Werder im Spiel gehalten hat und auch mit herausgepflückten Flanken, und sie ist nicht die Größte, aber mit was für einer völligen Sicherheit und Selbstverständlichkeit, die da gespielt hat und Bremen somit ermöglicht hat, überhaupt erst dann in der 90. das Siegtor noch zu erzielen. Drum mein MVP Mariela El-Sharif.
Sehr, sehr schön. Tja, also Honorable Mention muss ich dann an Marina Hegering verteilen, denn die kann jetzt nicht meine MVP werden, denn ich muss eine Spielerin von Jena nehmen. Also bei diesem Ergebnis und vor allem bei dieser Verdientheit dieses Ergebnisses, finde ich, war für mich klar, man muss jemanden von Jena nehmen. Hanna Edzold bekommt die zweite Honorable Mention, aber tatsächlich bleibe ich bei Thomas Ihlenburg, weil ich habe ja vorhin ihre Zahlen schon genannt, die war unglaublich wichtig. Ich hatte auch den Eindruck, die hat in den wenigen Momenten, wo mal rausgerückt wurde, auch immer das Kommando gegeben, okay, jetzt bitte einmal kurz Entlastung schaffen. Also Thomas Ihlenburg, stellvertretend für wirklich ein sehr, sehr starkes Team aus Jena, meine MVP dieses Spieltags. So, und dann besingen wir jetzt noch ein paar Spielerinnen, bei denen wir finden, das kam vielleicht noch zu kurz. Helene, für wen möchtest du da ein Liedchen anstimmen?
Jetzt muss ich natürlich doch noch eine Freiburgerin loben. Ja. Und meine Wahl fällt da auf Nicole Oshoko, bei der ich sehr gespannt bin auf ihre weitere Entwicklung auf die Saison. Und bei der ich aber auch finde, sie hat schon einiges von dem, was in ihr steckt, gezeigt. 80% von ihren langen Bällen sind angekommen, von ihren 10 langen Bällen. Also da kann man nicht meckern bei diesem Wert. Und einer davon war dann auch besonders wertvoll, weil der dann bei Xierk gelandet ist, also ein sehr schöner, so ein bisschen gekurvter Ball als Assist. Und ja, ich finde es einfach generell eine sehr spannende Kreativspielerin und hoffe, dass sie da noch mehr von diesen Steckpässen zeigen kann in der Saison.
Sehr schöne Wahl. Philipp, wer ist deine Unsung-Heroin dieses Spieltags?
Ganz kurz noch zu Oshoko Virzi. Ich hatte Marina Hegering tatsächlich auf meinem Zettel jetzt für Unsung Heroin. Aber ich bin bei Anjeta Polaschkova. Auch wenn ihr Einsatz, also die Sturmspitze von Nürnberg, wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, auch wenn Nürnberg das hinten raus doch noch durch diesen Eckball verloren hat, was die da vorn für Kilometer gegangen ist. Unbesungen, unbelohnt einfach, aber die Seele aus dem Leib gerannt und wirklich alles gegeben dafür, dass sie ihrem Team da hilft, auch wenn sie selbst nicht viel vom Tor gesehen hat. Das fand ich ganz, ganz groß.
Ja, sehr schöne Wahl, tatsächlich. Anjeta Polaschkova, dann gehe ich nochmal zum ersten FC Köln, damit der hier erwähnt wird, wenn ich schon selber Marina Hegering hier quasi rausgekegelt habe. Carlotta Imping, wir haben sie vorhin zwar kurz angesprochen, aber ein fantastisches Tor mit ihrem angeblich schwachen Fuß. Ich glaube das nicht, aber angeblich soll es so sein. Es sah nicht danach aus. Und die hat nämlich auch defensiv so ein gutes Spiel gemacht. Wir haben vorhin sehr wenig über Cora Sikay gesprochen und einer der Hauptgründe dafür war meiner Meinung nach Imping. Und wir haben auch viel, viel weniger als sonst und auch sehr wenig insgesamt über Janu Lewis gesprochen, die bisher ja eine der besten Wolfsburgerinnen in dieser Saison war. Auch da einer der Gründe, Carlotta Imping. Deswegen meine Unsung Heroin, die hat wirklich ein tolles Spiel gemacht und eben ausdrücklich nicht nur wegen ihres Tors, sondern auch defensiv. Und damit landen wir bei unseren Momenten des Spieltags. Helene, schaffst du es, über das Montagsspiel hinauszudenken oder welcher Treffer? Was ist dein Moment dieses Spieltags?
Ja, ich gebe mir Mühe, darüber hinauszudenken. Und ja, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt ein bisschen Trost spenden, weil ich eben nicht so nett war zu essen. Und ich finde aber, eine Szene hat mir Hoffnung gegeben, nämlich als Flach nach einer Ecke da so sehr artistisch auf der Linie gerettet hat. Und ja, ich finde, das ist doch mal ein bisschen ein Hoffnungsschimmer, dass auch noch was gehen kann bei Essen. Und ich wünsche ihm wirklich, ja, dass es spielerisch noch ein bisschen bergauf geht und das dann hoffentlich ja, auch wieder ein spannender Abstiegskampf gibt. Ich glaube, ja, ein Club, dem man auf jeden Fall nichts als Gutes wünschen kann und hoffentlich noch viele artistische Rettungsaktionen. Wobei, am besten sind sie gar nicht erst nötig, aber naja.
Ja, vielleicht noch so ein kleiner Honorable Mention Moment. Cassandra Pozzi wurde diesmal eingewechselt und relativ früh eingewechselt. Ich glaube, also alle Essenerinnen und Essener-Fans, die ich kenne, die haben sich darüber auch alleine schon gefreut. Philipp, was ist dein Moment dieses Spieltags?
Genau, und da komme ich jetzt auf das zurück, was ich vorhin beim ersten Match, über das wir gesprochen haben heute, angeteasert habe. Genau, zum Thema Einstellung zum Spiel. Da gab es eine Szene, also bei Bayern gegen Jena, 45. Minute, Lena Obert, also nach 45 überwiegend frustrierenden Minuten für den FC Bayern, muss Lena Oberdorf einen Konter unterbinden und haut Nelly Juckel einfach um. Also die säbelt die nieder und geht mit so einer kleinen Bewegung noch an ihr vorbei und geht. Schaut nicht links und nicht rechts, ist ihr völlig egal, was hinter ihr passiert. Sie hat nicht mal gelb bekommen, was mich gewundert hat. Und so richtig mit dieser Attitüde so, war ihr nervt.
Ja, interessant. Da gab es noch eine weitere Szene. Was war denn das? Elisa Sens war das im Spiel gegen Leipzig, als Leipzig eine bessere Chance hatte. Gewinnt ein Duell an der Auslinie, schlittert so ein bisschen in die Trainerbank von Leipzig rein und geht dann so, also sie drückt sich mit ihrer Schulter an ihrer Gegenspielerin vorbei. Man könnte auch sagen, sie hat ihr nochmal ganz leicht einen Gruß mitgegeben. Und auch in derselben Kategorie, Alex Popp fault Marina Hegering, gab es ja dann später auch nochmal umgedreht, beschwert sich wahnsinnig drüber, dass da faul gepfiffen wird. Dabei sieht man dann in der Wiederholung, sie hat den Ball nie gespielt. Und dann entschuldigt sie sich in Anführungszeichen bei Marina Hegerin, indem sie hingeht auf die noch zusammengekauerte Marina Hegerin und ihr so einmal auf den Rücken haut. Nicht besonders freundschaftlich, aber sie kennen sich so gut, da will ich jetzt nichts reininterpretieren. Aber ja, stimmt, es gab ein paar solche, ach Gott, nervt das hier alles Szenen an diesem Wochenende. Sehr schön.
Die Champions League-Siegerin-Mentalität.
Ja, da ist sie, genau. Dass man schlechte Laune hat. Das ist es. Dann habe ich José Barcala bisher immer falsch verstanden.
Bad vibes only.
Ja, ich möchte aber mit Good Vibes Only aus dieser Folge rausgehen und da muss ich die Szenen nach dem Schlusspfiff in München nehmen. Die Jenaer Spielerinnen stehen vor einem Gästeblock, dem sie zahlenmäßig überlegen sind und beide freuen sich aber miteinander und jubeln gemeinsam. Das war ein, finde ich, sehr, sehr schönes Bild, denn das muss man ja auch sagen, den Auswärtsfans wird es immer noch nicht leicht gemacht in der Bundesliga der Frauen. Das war jetzt bei diesem Spiel nicht das Problem bei Bayern gegen Jena, aber es gab ein paar Leipzigerinnen und Leipziger, die in Frankfurt mit dabei waren, Montagsspiele, aber weiter ganz, ganz schlimm. Wir laufen jetzt in eine englische Woche rein, die ist für Auswärtsfans die Hölle, weil im Grunde eigentlich nicht zu leisten. Man kann ja auch nicht immer Urlaub nehmen für sowas. Deswegen diese Jenaer Fans, es waren nicht viele, aber umso mehr hat sich der Trip für sie gelohnt und dieser gemeinsame Jubel. Den fand ich sehr, sehr schön und das war mein Moment dieses Spieltags. Dicht gefolgt natürlich von dieser Sendung mit euch. Ihr zwei, das hat große Freude gemacht. Das war sehr, sehr schön. Ganz, ganz herzlichen Dank an Helene Altgeld. Ich hoffe, wir hören dich noch ganz oft hier im Rasenfunk. Ich bin gespannt, wie oft du noch umziehst. Gefühlt war es immer so, bei jedem zweiten Auftritt, wo du da warst, warst du wieder umgezogen. Danke dir, Helene, dass du hier mit dabei warst.
Danke gleichfalls, wie immer.
Und herzlichen Dank auch an Philipp Eitzinger. Wie immer eine große Freude, dich mit dabei gehabt zu haben. Danke dir, lieber Philipp.
Danke für die Einladung.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist allein von euch möglich gemacht. Wir sind Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei und finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. In dieser Folge möchte ich mich da bedanken bei Sebastian, bei Teams, bei Felix Gneuke und bei Kenny. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen. Da gibt es einen Unterstützen-Button. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. Und da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Das Ganze läuft nach dem Value-for-Value-Prinzip. Das heißt, wir liefern euch Folgen gemeinsam mit unseren Gästen, die dafür auch ein kleines Honorar bekommen. Und ihr könnt euch überlegen, welchen finanziellen Wert hat so eine Folge in eurem Leben. Ist es der eines kleinen Kaffees, eines Kinobesuchs oder vielleicht sogar mehr? Es gibt auch Leute, die überweisen uns ihr altes Sky-Abo, haben ihr Abo gekündigt und überweisen das dem Rasenfunk. Aber das entscheidet ihr so, wie ihr könnt und wie ihr wollt. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die es schon getan haben. In den Shownotes dieser Sendung oder in der Videobeschreibung findet ihr alle Infos und natürlich auf rasenfunk.de. Und dann hören wir uns schon bald wieder hier im Rasenfunk, nicht nur, weil eine ganze Reihe von Sendungen auch in anderen Feeds erschienen sind. Also wir haben auch natürlich zum Bundesligaspieltag der Männer gesprochen. Wir werden zu Leverkusen Schwerpunkt machen. Wir haben zur zweiten Männerbundesliga eine Sendung veröffentlicht. Letzte Woche auch noch eine Ligatour zum europäischen Männerfußball. Ja, es ist ein bisschen Männerfußballlastig immer noch, aber vielleicht verbessert sich das auch noch ein bisschen, aber es gibt auf jeden Fall am Donnerstagabend beziehungsweise in der Nacht auf Freitag dann vermutlich eher die nächste Folge auch hier in diesem Feed zum englischen Wochenspieltag und dann sind wir doch mal gespannt, was sich da bis dahin noch getan hat. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder anderen unter mitmachen.rasenfunk.de ist dafür die beste Adresse, denn da lesen es auch sehr, sehr viele andere und diskutieren sehr gerne mit und wir freuen uns sehr, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt. Wenn ihr uns bewertet auf den Podcast-Plattformen dieser Welt und wenn ihr uns gewogen bleibt. Bleibt gesund oder werdet es und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.